Na Judy, wie geht's dir?
Gut gestresst,
auch sehr gut.
Mittwochabend, aber nichts Neues, aber ich freue mich heute auf die Podcast-Folge.
Eine kleine Special-Folge und wir wollen gar nicht zu viel verraten, wir sagen einfach mal Abfahrt und los geht's, ne?
Let's go! Bro, meine Whip ist ein Fahrrad, Bro, meine Whip ist ein Bike, 8000 Watt auf dem Tarmac. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an.
Fangen wir an. Wen hast du mitgebracht?
Gute Frage. Wir haben es ja in der letzten Show schon mal kurz angeteasert. Auch ein Wattner beziehungsweise ein Radfahrer.
Das ist der Wattner.
Der Wattner.
Im Vergleich zu uns ist es der Wattner.
Der Wattner.
Vizemeister Cyclocross.
Genau.
Deutschland.
Genau. Was eigentlich eher so eine Hobbydisziplin für ihn ist, oder ich glaube sogar sein erstes Rennen überhaupt.
War Freizeit, glaube ich.
Freizeit,
ja. War Freizeit und man muss auch sagen, Vizemeister Cyclocross ist quasi Meister, weil wir lassen mal Marcel Meisen da irgendwie raus, ja. Der hat da irgendwie sein Abo, das ist festgelegt, deswegen zweiter Platz gilt als erster Platz im Cyclocross. Ist ja genauso wie wenn man Cyclocross UCI fährt und Mathieu gewinnt, ist ja auch dann der Platz danach der erste. Deswegen sagen wir einfach mal herzlich willkommen, Alex Bregenzer.
Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf. auch danke für das nette Intro. Ja, was soll ich sagen? Cyclocross, Hobbydisziplin, ja. In Deutschland ist Cyclocross wirklich eine Hobbydisziplin. Es ist auf jeden Fall, also es war meine deutsche Meisterschaft, wenn ich da mal einsteigen kann. War viertes Rennen überhaupt, was ich gefahren bin.
Genau, ist eher so für dich, weil du bist ja eigentlich, wir fangen einfach mal vorne an, du bist ja eigentlich Mountainbiker, ne?
Ja, genau, also eigentlich fahre ich nur Mountainbike. Jetzt letztes Jahr habe ich mich auch mal im Gravel Rennen fahren probiert. Direkt auch, glaube ich, eine der längsten Radfahrten meines Lebens gemacht im Rennen.
Und Top 10, gell?
Ja, auch, stimmt. Ja.
Welches war das? Was war das?
Das war hier von diesem Gravel Earth Series. Einfach Gravel Earth Series Final. Das war
wo war das?
Ich weiß nicht, wie die Region heißt, so ein bisschen Hinterland von Barcelona, bei Girona da.
Spanien.
Ja, Spanien. Genau, so.
Katalonien.
Ja, genau.
Katalonien bei Girona.
Stimmt, ja, genau. Die Flaggen habe ich noch so im,
schön auf jeden Fall.
Augenwinkel gesehen.
Die sind ja auch überall da.
Genau.
Da sind sie nicht geizig mit.
Ja, das war auf jeden Fall extrem hart. Aber normalerweise Mountainbike Cross Country, ausschließlich eigentlich. Aber ich merke, dass ich da vielleicht auch selber ein bisschen altmodisch immer war und mich da auf die eine Disziplin fokussiert habe, obwohl es eigentlich auch mega Bock macht, mal links und rechts zu schauen. Also ich komme mal noch so ein bisschen aus der klassischen Schule, wo man sich auf eine Disziplin fokussieren muss, weil es sonst nicht geht. Aber auch so, was die Längen angeht, habe ich tatsächlich nicht so Probleme, wenn es mal ein bisschen länger wird. Also so normalerweise Cross-Country-Rennen dauert 1,5 Stunden. Das Gravel-Rennen, was ich gefahren bin, ging 6,5 Stunden. Und irgendwie bin ich auch durchgekommen, ohne Hungerast.
Aber danach warst du erstmal krank.
Ich war währenddessen tatsächlich auch schon erkältet. Das war ein bisschen das Problem. Aber war schon eine coole Erfahrung und wird auch nicht das letzte gewesen sein. Und sonst, was soll ich sagen, Cyclocross nochmal zurück. Das habe ich eigentlich nur gemacht, weil ich ja jetzt Papa geworden bin und wir wollten das Wintertraining ein bisschen auflockern. Und dann habe ich gesagt, ja komm, lass das doch machen. Ich habe ein Gravelbike, mache ich andere Laufräder rein, habe ich auch ein Cyclocross-Rad. und dann lief das eigentlich auch echt gut, muss ich sagen. Also natürlich war ich jetzt auch ein bisschen überrascht vom zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft, aber
und man muss dazu ja sagen, du bist auch von hinten gestartet, ne? Weil du hast ja,
also
obviously keine Punkte
genau,
irgendwie wirklich sammeln können vorher.
Ja, genau. Also es ist vorher war, ich weiß, es ist so Rhein-Main-Cup oder so Elektroland, Wahoo Elektro, ist so wirklich so, ich glaube wahrscheinlich, also Hobbyrennen, wirklich komplettes Hobbyrennen. Und da bin ich nur zwei Stück diesen Winter. Ich bin letzten Winter eins gefahren, das war mein allererstes Cyclocross-Rennen, diesen Winter jetzt eins vor Weihnachten, eins nach Weihnachten. Dann bin ich dann halt zur deutschen Meisterschaft angereist, frühs, und habe mir halt gedacht, ich gucke mir einmal die Strecke kurz an. Und dann bin ich aus der letzten Startreihe gestartet. Meine Freundin wird mich jetzt wahrscheinlich anmaulen, wenn ich das erzähle, aber ich bin halt, habe mich auch nicht warm gefahren, weil ich hatte Grüße an SRAM, SRAM-Schaltung, also eine SRAM Force AXS und hatte da auch noch nie Probleme tatsächlich, aber habe ich die Strecke angeschaut, so 2 Stunden vorm Rennen, dann habe ich mich nochmal ins Auto gesetzt, habe das Rad draußen gelassen, weil es so richtig Schnee hatte und ich wollte nicht das ganze Auto voller Schnee machen und Schneematsch und so. Und habe das Rad draußen stehen lassen, bin aufs Rad gestiegen, schalte in dickeren Gang und will wieder hochschalten. Auf einmal schaltet es nicht mehr hoch. Und ich so, kann nicht sein, ich habe ja normalerweise immer Knopfzellen dabei, ist nicht so schlimm. Natürlich hatte ich keine Knopfzelle dabei und auch das komplette, also wirklich alle, es fährt eigentlich keiner SRAM beim Cyclocross, außer jetzt bei den Profis, aber deutsche Cyclocross-Szene ist mechanische SRAM Force L-Fachschaltung, ist quasi da die Nummer 1 Schaltung und dann die Stevens-Jungs und so, die haben alle Mädchen, alle Shimano. Kein Mensch hatte eine Knopfzelle, bis eine Minute vor Start hatte ich dann noch keine Knopfzelle, die funktioniert am Rad. Ich hätte sogar ein Ersatzrad gehabt, aber das war das Gravelbike von Jonas Rutsch. Und das wollte ich nicht unbedingt fahren, weil ich das halt am Abend vorher erst so umgebaut habe, dass es mir passt überhaupt, weil ich kein 150er Vorbau fahre.
Komisch.
Ja. Und dann hier bin ich einfach gefahren und habe halt mein Ding gemacht und das hat echt gut geklappt da.
Krass, bist du hingefahren mit dem Ziel, irgendwie ein gutes Ergebnis zu fahren? Oder war das einfach so, das ist ein geiles Training, nehme ich mit?
Letzteres, also schon ist ein geiles Training, nehme ich mit. Einfach so, es war halt einfach so ein bisschen so ein kleines Spaßziel, einfach so, dass ich das Wintertraining kann ja auch ein bisschen langweilig sein oder auch manchmal so, also ich bin jetzt kein so ein Profi, der dann den ganzen Winter in Alicante sitzt und da tausende von Kilometer Grundlage fährt, sondern ich war jetzt halt auch wegen der Geburt meiner Tochter und so daheim den kompletten Winter bisher und habe halt gesagt, okay, wie mache ich das Wintertraining irgendwie? Gestalte ich gut und ich bin ein richtiger Cyclocross-Fan geworden, auch vom Training. Also ich glaube, Cyclocross ist halt immer so echt so alt, oldschool. Also ich glaube, viele fahren jetzt Gravel, aber Cyclocross, wenn ich Cyclocross-Training mache auf Strava, sieht es immer richtig wack aus. Irgendwie
30 Kilometer.
Ja, eineinhalb Stunden, 30 Kilometer und 60 Höhenmeter. Weil ich fahre da bei uns immer an so einen Baggersee, habe ich auch Hausverbot mittlerweile. An so einen Baggersee und fahre da halt immer über die Wiese und durch den Sandkasten und so. Und es ist halt Cyclocross, ist halt wie Joggen gehen, auch von Temperaturempfinden. Weil du, ich fahre da ohne Handschuhe, ohne Überschuhe bei 0 Grad und Regen. Weil das ist halt wie Joggen gehen, da wird es so warm, du bist übel lahm unterwegs, auch auf dem Powermeter steht da am Ende nichts quasi, weil du halt mal kurz einen Antritt hast, aber du rollst total viel, lernst Fahrtechnik, wie glaube ich fast sogar mehr als beim Mountainbike fahren, weil du nochmal, wenn du auf einer Wiese wegrutscht, gehst halt mal eher ans Limit und probierst dich aus und nochmal schneller um die Kurve, nochmal schneller, dann rutscht du mal weg und beim Mountainbike fahren hast du halt schon, wenn du auf so einem durch Steine fährst oder über Wurzeln, hast du schon Angst, wenn sie mal ablegt. Boah, wenn ich da jetzt hinfall, da tue ich mir richtig fies weh. Cyclocross-Training gibt's immer, also ich hatte nie eine Kamera dabei, aber da hat's mich damals so abgelegt. Einmal, weil ich da bin ich wie so ein Bauchplatscher gemacht und bin einfach wirklich so 20 Meter über die nasse Wiese gerutscht. Da musste ich einfach erstmal richtig laut lachen, weil es halt wirklich, also da war kein Mensch natürlich, weil es absolutes Scheißwetter war. Und dann habe ich mir gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich rutsche hier auf dem Bauch wie so ein Käfer, rutsche ich hier über die nasse Wiese und nenne das dann Radtraining. Aber also Cyclocross kann ich wirklich jedem empfehlen, es einfach mal zu probieren. Ja. Macht mega Spaß und ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte mit dem Punkt, aber ich kann es nur empfehlen. Es ist mega geil.
Ja, geil. Das wäre auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch zum zweiten bzw. ersten Platz da. Und du hast es gerade schon angesprochen, herzlichen Glückwunsch natürlich auch zu deiner Tochter. Du bist seit knapp zwei Monaten Vater.
Ja, genau.
Wie hat sich das, du hattest vorher kein Kind, also es ist dein erstes Kind. Du hattest also so ein bisschen Umstellung wahrscheinlich so mit Training und allem drum und dran. Aber natürlich dann mit Cyclocross-Training, also es ist einfacher, 2 Stunden Cyclocross oder Mountainbike zu fahren, als 6 Stunden Wintergrundlage Straße, ne?
Ja, genau. Also ich muss tatsächlich sagen, ich hatte da richtig Respekt davor. Ich meine, ich glaube, das kann einem keiner sagen, wie das wird mit einem Kind. Da ist ja auch jedes Kind unterschiedlich. Bei uns war es so, dass ich auch schon lange geplant habe, November relativ viel zu trainieren und dann wirklich, ich hasse Joggen gehen, weil ich da einfach, also ich kann joggen, ich kann auch relativ okay joggen, aber es macht mir einfach keinen Spaß. Ich komme da nicht rein. Ich denke mir, okay, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad, also da wo ich jetzt wohne, da ist relativ halt weitläufig, in Anführungsstrichen. Und wenn ich dann so sehen kann und ich einfach nicht vorankomme, dann denke ich mir so, ich war dann teilweise nachts joggen, weil ich halt immer so tagsüber unterwegs war, irgendwie bla bla. Dann war ich teilweise im Dunkeln joggen und habe gedacht, ey, voll geil, das sehe ich ja. Also fühlt sich schneller an und ist nicht so mental ermüdend. Ist
nicht so frustrierend, wenn man so einen langen Weg vor sich
sieht. Wenn man Radfahren gewöhnt ist und einfach weiß, okay, wenn ich jetzt hier ein bisschen fester rein drin, dann fahre ich 40. Ja. Und zu Fuß denke ich mir immer, boah, ist das so anstrengend, ey, ich komme kaum vom Fleck.
Und man kann auch nicht mal rollen lassen. Wenn man weniger reinpackt, dann bleibt wirklich, man fast stehen.
Ja, also auch lange joggen ist für mich auch richtig so, also ich laufe halt einfach immer, weil es mir keinen Spaß macht, dann auch immer oft wahrscheinlich zu schnell. Also wenn man jetzt so mit einem Profi-Lauf-Experten sprechen würde, Und dann versuche ich das immer so wegzuhauen und einfach so, da gehe ich jetzt halt 5 Kilometer schnell joggen und versuche da 20 Minuten wieder daheim zu sein. Und hab dann wundere mich, dass ich 3 Wochen Muskelkater habe, weil ich kalt aus dem Haus, gerade die Schuhe fertig gebunden, losrenne. Also wirklich rennen und nicht joggen. Und aber das habe ich halt gedacht, dass ich jetzt so voll viel joggen gehe, dass ich dann irgendwie echt keine Zeit habe zum Training. Aber meine Freundin, die macht daheim, ich muss sagen, bei uns läuft alles perfekt mit dem Baby. Wir haben die süßeste Tochter der Welt. Deswegen es hat sich nie so angefühlt, dass ich, also sie hat es auch mir, ich habe da wirklich, wir haben viel auch drüber geredet, wie wir das gestalten. Aber sie hat da, sie meistert es sehr gut, ohne dass ich jetzt sage, ich mache nichts. Aber es ist halt einfach so, dass, dass sie sich nicht alleingelassen fühlt oder es ist einfach so gut daheim läuft, dass ich sage, du, wenn du weg bist 3 Stunden, ich habe keine Angst, dass jetzt mal was passiert, wo ich jetzt sofort bräuchte. Es ist okay, wenn ich aus dem Haus bin, will ich damit sagen. Cool. Was ja auch quasi eine gute Sache ist, weil so ein Kind kann einen auch ganz schnell mal überfordern, wo man jetzt nicht weiß.
Ja, gerade so am Anfang, das ist ja noch super frisch.
Genau, es ist einfach so ein Mensch, wo man jetzt wo man auch verantwortlich ist, der sich nicht alleine versorgen kann. Deswegen ist es super. Ich habe noch keine schlaflose Nacht gehabt. Wird wahrscheinlich noch kommen, aber wir hatten noch keine schlaflose Nacht. Und deswegen, es klappt echt alles super gut. Und deswegen glaube ich auch, dass es mir jetzt nicht wirklich einen Abbruch getan hat in meiner sportlichen Performance. Mir persönlich, weil ich da auch mal so ein Thema mit habe, manchmal auch so ein bisschen die Sinnhaftigkeit oder die... es rückt das alles immer ein bisschen in so eine andere Perspektive in den Sport. Weil ich meine, ich bin jetzt kein Profisportler, der das seinen kompletten Lebensunterhalt damit bestreiten kann, lebe aber schon für den Sport, muss man sozusagen. Und dann ist es manchmal schwierig, dass man sich manchmal in so Ergebnissen verliert und sich da auch dann zu viel Druck macht und so weiter. Und dann ist es manchmal ganz gut, wenn man weiß, hey, ich habe da eine Tochter daheim und die, das ist eigentlich gerade das Wichtigste im Leben. Und
wenn ich jetzt der erste
Fünfter
Platz
oder Erster oder was auch immer geworden bin oder auch Letzter geworden bin, das Leben geht auch weiter.
Ja, geil. Ja, vielleicht kannst weil ich denke mal, viele kennen dich wahrscheinlich auch so von den Sachen, die du mit Julie schon zusammen gemacht hast oder auch so von Instagram. Hol uns doch mal ganz kurz ab, so was machst du? Machst du den Sport? Du hast gerade schon gesagt, du machst das nicht hauptberuflich in dem Sinne, du bist kein Vollprofi, aber du machst es schon sehr professionell. Ja. Weil ich glaube, es ist auch ganz oft so, dass man, also ich kenne das auf jeden Fall viel, dass man bei Leuten auf Instagram irgendwie so sieht, was sie so machen und dann fragt sich, okay, aber verdient er damit Geld oder wie macht er das? Wie ernst betreibt er das? Oder ist es einfach nur der eine Aspekt, den man quasi sieht, ne? Aber du machst es ja schon lange und auf einem, zweiter Platz bei der Cross-DM auf einem sehr hohen Level. Ja. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Im Endeffekt muss ich einfach gleich sagen, hab das Glück, dass ich dass meine Eltern eine Firma haben, in der ich auch mitarbeite. Also ich habe eine Ausbildung gemacht nach der Schule ich habe eine Mechatroniker-Ausbildung gemacht und meine Eltern haben eine Bäckerei und da kann ich quasi die ganzen Öfen reparieren, weil jetzt habe ich meine Ausbildung gelernt und bin quasi so, habe quasi so einen Minijob da oder dadurch kann ich quasi so ein bisschen meine Kosten decken.
Ah, geil.
Mein Radsport deckt sich, ist quasi so eine Nullnummer. Also ich quasi das, was ich bei meinen Eltern arbeite, ist quasi so das wie soll ich sagen, das, was wo ich von lebe, im Endeffekt, muss man schon so sagen. Ich glaube manchmal, bin auch schon damit konfrontiert worden von jemandem, der hat mal erzählt, also er fährt bei RSC Kempten, hat gesagt, ja, er geht heute bei mir auf den Geburtstag. Und dann hat er gesagt, beim Alex Bregenz, das ist ja der Influencer. also halt ein Influencer. So. Und dass halt das extrem schwierig ist, auf Instagram zu erkennen, ist jetzt jemand Leistungssportler, der Leistung, also wirklich, der sein Leben danach ausrichtet, oder das ist jemand, der macht coole Bilder und coole Videos auf Instagram, und es wird irgendwie werten zu wollen, sieht gut aus auf dem Rad oder fährt cool Rad, aber fährt er auch schnell Rad, und das ist auch im Mountainbikesport oder im Leistungssport ist ja das sehr oft verpönt, es gibt immer Top-Athleten, die das richtig gut machen, also manchmal denkt man ja oft, so Mountainbike finde ich ein gutes Beispiel, Lino Schurter, der ist der beste Mountainbiker, auch so Goat, muss man einfach sagen. Und der schafft es auch, was zu posten am Tag vom Rennen, dass er morgen Rennen fährt. Und manche, die so auch national oder im Nationalkader, so Top-Mountainbiker in Deutschland, die kriegen das nicht hin und sagen, ja, ich habe da keine Zeit für den Scheiß. Und ich sage, ja, Ja, aber du brauchst doch nicht erwarten, dass in der heutigen Zeit, wo Social Media einfach unabdingbar ist, dass du dann irgendwie geile Sponsoring-Verträge bekommst.
Ja, das ist auch so eine komische Einstellung. Das ist ja genauso, wie wir hatten das mit, wir haben ja beide relativ viel mit Rick zu tun, mit Rick Zabel. Ja,
bestes Beispiel.
Und das ist halt auch so, wie absurd es ist, dass Leute irgendwie, die keine Ahnung von Radsport haben, dann aber einfach nur aufgrund seines Followings und seiner Reels und so davon ausgehen, dass der halt irgendwie ein Influencer ist, der irgendwie auch ein bisschen Rad fährt, aber dass der halt irgendwie ein krasser, erfolgreicher Radprofi ist und Grand Tours fährt und Klassiker fährt und sowas, ist halt so absurd, dass so Leute den halt so dann runterspielen als Influencer, ne? Das ist also völlig, völlig, völlig komisch.
Ja, vor allem, jetzt muss man auch, also ich meine, ich gewinne jetzt keine World Cups im Mountainbike oder so, ich glaube aber schon, dass ich relativ gut Rad fahre, also halt so Performance-Technik, dass ich schon sagen kann, dass ich Leistungssportler bin, und das ist halt einfach, muss man halt einfach auch sagen, wenn man dieses Ding angeht, dass man sagt, okay, jemand, der sein Geld nicht mit dem Leistungssport verdient, ist es dann überhaupt ein Profisportler oder, also, da gibt es letztens auch einen ganz coolen Artikel gelesen von so einem Bobfahrer, der sagt, hey, keine Ahnung, wie viel Weltmeistermedaillen daheim, trotzdem muss ich halbtags als Elektriker bei meinen Eltern in der Firma arbeiten, weil ich nicht da über die Runden komme. Und wenn es jetzt in Deutschland kein Fördersystem mit Sportsoldaten und Bundespolizei und Co. Zoll geben würde, dann hätte Deutschland keinen Bahnradsport, dann hätte Deutschland wahrscheinlich auch keinen Leichtathletik, dann hätte Deutschland keinen Wintersport.
Es gäbe nur Fußballer.
Genau, es gäbe nur Fußballer. Und genau, das ist so ein bisschen das Thema. Und ich habe da so ein bisschen meine Nische gefunden und es macht mir auch Spaß und ich will jetzt kein so ein reiner Influencer sein, also ich habe da schon auch nochmal ein bisschen so, also ich werde jetzt keinen TikTok-Dance aufführen, aber trotzdem finde ich es auch einfach cool und ich merke auch, dass es manchmal, also dass es ganz gut ankommt. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren einen Kreuzbandriss, dass ich die Leute da ein bisschen mitgenommen habe und gesagt habe, ja okay, es ist jetzt so und auch diesen, das ist halt relativ langwierige Verletzung gewesen, wo ich ein Jahr lang fast keine Rennen fahren konnte und so weiter, was schon relativ lange ist. Und da einfach Leute mitgenommen habe und gemerkt habe, wie dann auch Leute, obwohl ich jetzt nicht also man denkt ja oft, dass nur Top-Ergebnisse interessieren, aber wenn man über den 10. Platz eine gute Story erzählt, ist das auch interessant für viele.
Genau, das ist halt das Ding, ne? Dass halt diese Wertigkeit von irgendwie Ergebnissen und da stehen, was ich was, 50 Leute am Start, 3 kommen aufs Podium und die anderen müssen ja auch irgendwie gucken, was sie machen. Also ich finde, das ist einfach eine ganz andere Zeitrechnung, jetzt zu sagen, ey, ja natürlich begleitet man das irgendwie medial. Jeder ist schön dumm, wenn er es nicht macht. Und weißt du, bei dir wahrscheinlich auch viele deiner Partner, die du hast für den Radsport, wahrscheinlich auch hauptsächlich für die Repräsentation auch auf Instagram auch da sind, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, nur reine Leistung ist halt schwierig zu vermarkten.
Ja, ohne also Instagram-Kanal, also wer von deinen Partnern glaubst du, wäre da ohne Instagram-Kanal?
Keiner.
Ja. Ziemlich sicher. Aber auch zu Recht, so ein bisschen, ne? Weil es ist halt, läuft halt nicht im Fernsehen, es ist halt so, die Zeit ist jetzt halt eine andere.
Ja, genau. Also ich muss ja sagen, Mountainbike ist ja auch 0, also es gibt auch ein paar Teams, die echt gut Geld investieren, aber da muss man sagen, da gibt es halt wirklich, also gerade gibt manchmal Profisportler aus Frankreich, aus der Schweiz, die fahren Top-5-Ergebnisse. Die haben erstens, also das Following bei Profi-Mountainbiken geht so krass auseinander. Der eine hat, der gefährt ums Podium mit 20.000 Follower, 30.000, also so ein bisschen mehr, da hat Julie mehr. Ja. Und andere, die haben halt dann 180.000. Ja. Und wo ich auch sage, hey, ihr verdient so viel Geld, ihr könnt damit, also da geht es natürlich auch, was Gehälter angeht. Der eine ist, wir sind da so Mindestlohngehalt bei Profi-Radsport, so gibt es bei Mountainbike-Fahren nicht, aber es ist halt, würde ich sagen, so 60.000 Euro Jahresgehalt. Die fahren dann auch Top 10. Und dann gibt es andere, die haben dann Jahresgehälter von, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Euro, wo man auch sagen muss, die Spange ist, das geht also sehr weit auseinander, aber Social Media, klar, macht Arbeit, aber es kostet sich nicht, also muss jetzt sich wegen dann nicht zerbrechen. Und die haben ja auch alle einen Videografen dabei auf dem Rennen. Also sagen, dann schick mir halt mal das Real, weil das Slow-Mo-Video, was du da gemacht hast. Ja. Ich hau das einfach, also du musst ja jetzt ja nicht mega viel Arbeit reinstecken, aber das ist irgendwie total komisch, einfach, dass da das auch immer, wenn jemand Social Media macht, oft so ein bisschen belächelt wird, wenn du jetzt nicht der Oberchef bist in der Sportart.
Ja, und vor allem, es ist ja alles, also das ist ja auch einfach eine Frage von Marktwert, ne? Also es ist halt so, wie sich ein Fahrer, eine Fahrerin repräsentiert, vermarktet, das ist halt natürlich auch immer ein großer Punkt, wenn es in Teams geht, bei der nächsten Vertragsverhandlung, ne? Ja, und auch so ein bisschen, wie lang macht man den Sport, was macht man danach, hat man eine Grundlage, hat man irgendwie da vielleicht schon Connections, arbeitet man da vielleicht mit irgendeinem Partner zusammen, wo man danach dann als Berater mit einsteigt. Es sind halt alles so Perspektiven, die man sich dann irgendwie schon aufmacht, weshalb ich das auch überhaupt nicht verstehe, weshalb das nicht mehr genutzt wird. Ich glaube, gerade im deutschen Bereich gibt's ja, also jetzt im sagen wir, Straßen-World-Tour-Bereich, weiß ich nicht, außer Rick fällt mir jetzt keiner ein, der das wirklich gut und...
Anton Falzer vielleicht noch, der immer da ab und zu mal was raushaut.
Ja, gut, der ja auch nicht, muss man auch nicht sagen, ursprünglich aus dem Radsport kommt. Ja, das heißt, der hat auch eine andere Connection zu Social Media. So. Ja. Und natürlich auch mit Red Bull im Rücken auch eine Firma, die sich damit auch gut auskennt, sag ich mal. Aber wenn du sonst halt, ohne irgendjemand zu nahe zu treten, ist schon sehr langweilig, was so deutsche Sport Social Media oder Radsport Social Media angeht, ne? Ja, dann hast du halt einen, man kann ja auch den direkten Vergleich machen, wenn du einen Vingegaard nimmst und nimmst einen Pogacar, dann ist ja ganz eindeutig, wer da der Gewinner ist von den beiden, ja. So, und wer da, der die Leute auf seiner Seite hat, weil der halt ein lustiger, nahbarer Typ ist und Vingegaard irgendwo in einem Bunker irgendwo in Dänemark wohnt. Ja. Und nichts an sich ranlässt und sich auf die nächste Tour vorbereitet, wie so ein Roboter.
Ja, ich finde auch, also sorry, Jenny.
Ja, nee, aber das ist halt immer dasselbe Ding mit dem Leistungssport, weil im Endeffekt, also so sehe ich, ist der Leistungssport meines Erachtens ja sehr langweilig. Sehr eintönig. Viel Zeit
so. Als Leistungssportler.
Und sehr viel Zeit, genau. Und dann ist natürlich halt, wie gesagt, klar, es gibt so Events wie Olympische Spiele, ja, frage ich mich, für was? Gut, es gibt dann halt so ein paar Randsportarten, die dann immer mal wieder auftauchen, so, ja, wo man dann sagt, ah ja, okay, für den Verband Deutschland, dies, das, dafür gibt es jetzt die 2,50 € für die Socken, für das eine Paar für 3 Saisons, so. Aber ja, es ist halt wirklich so eine Sache der Zeit und wirklich vom Charakter der Leute. Aber es ist ja meistens so, da habe ich den Eindruck, in verschiedenen Sportarten, ja, also ob das jetzt beim Surfen ist, ob das beim Skateboardfahren ist, ob das jetzt beim Radsport ist oder bei der Leichtathletik, ist es ja auch meistens, dann habe ich den Eindruck, so wie ich das dann halt über die verschiedenen Felder, in denen ich da so gesagt aktiv war, immer freigenommen, okay, das ist auch immer noch so eine bestimmte Art, Typ von Mensch, ja, die da irgendwie gucken, mit ihrer Leistung wirklich on the edge, on Top 3 zu gehen. Und meines Erachtens, oder das, so wie ich das mitbekommen habe, ist von denen ja natürlich auch der Radius, das Sichtfeld, der geht vielleicht bis zum nächsten Zebrastreifen, so, ja. Für den Sport ist es okay, reicht aus, aber ist jetzt nicht wirklich interessant. Ja, die Personen sind jetzt wirklich nicht wirklich interessant. So, ja. Und daher ist es natürlich dann immer super wichtig, wenn du halt Leute hast, die dann nebenher auch einfach entweder gebildet sind, was ja auch ein sehr großes Defizit ist, aber gut, jetzt ohne jemand zu nahe zu reden, Bundeswehr und Polizei muss man jetzt auch keine große Bildung haben, oder halt auch einfach von sich aus eine interessante Person ist. So, weißt du, so hatten wir uns ja auch kennengelernt, weil ich schon gesagt habe, ach krass, das ist ja sauer entspannt, wie du so unterwegs bist, wie du auch so kommunizierst, ohne das irgendwie so aufgesetzt zu machen und zu sagen, okay, man muss jetzt irgendwie den Trend folgen und den Trend, so, um sich gegenseitig da irgendwie die Bälle zu spielen. Und ja, ich glaube, das wird weiterhin immer so ein Thema sein, egal auf welchem Medium du unterwegs bist. Davor war es halt, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil du halt auf externe Partner angewiesen bist, ja, ob du jetzt im Hessischen Rundfunk, Berlin-Brandenburg irgendwie eine Show hast, so, weißt du. Und jetzt natürlich mit dem Telefon ist es halt viel einfacher und da wird sich halt auch rauskristallisieren, okay, was ist der Style? Klar, viel wird immer umso flacher, umso dümmer, umso besser für die breite Masse. So, aber wenn man dann sagt, okay, man geht dann so ein bisschen in das, so halt, wo man auch mit einer coolen Persönlichkeit, die Leute das natürlich auch verstehen, das ist ja auch wieder schwierig. Ja, kommt man halt einfach ja dahin, wo man ist und sollte sich da dann auch nicht zu sehr von außen, finde ich, immer so beeinflussen lassen. Ja. Auch wenn es manchmal schwierig ist, natürlich, ja. Weil es einfacher mit der Masse zu gehen, ganz einfach.
Ich hatte auch schon mal volles langes Gespräch. Also ich trainiere ab und zu ja mit Jonas Rutsch, der wohnt ja auch jetzt mittlerweile wieder in der Heimat fast, im Odenwald, nicht direkt, und eigentlich ist es schon noch Spessart. Aber auf der anderen Mainseite, also auf der anderen Seite vom Fluss, ist quasi dann schon Odenwald. Aber ist egal wie, ich sag auch, du Jonas, warum postest du nichts? Du postest deine Bilder immer auf Strava nach jedem Ride, aber auf Instagram passiert 3-mal im Jahr ein Post, sagt er, du, Instagram ist halt so meine Welt und vor allem, also ich hoffe, nimmt mir das nicht böse, aber ich denke mal, der hört es wahrscheinlich auch nicht. Der ist gerade noch in Australien, glaube ich. Oder kommt, ja, wobei, der hat mir vorhin sogar geschrieben, ich glaube, der ist wieder da. Was geht den Rest der Woche?
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, muss ich erstmal akklimatisieren jetzt. Aber es ist halt, also du kriegst als, muss man einfach sagen, die sind Berufsradfahrer.
Ja.
Und das ist auch noch gefestigt. Also Rick fällt ja da auch aus dem Ding raus. Bei Rick wird es, glaube ich, auch ab und zu ein bisschen belächelt. Ich sehe ja auch mal Kommentare, was so kommentiert wird unter seinen Beiträgen. Ja. Und wenn du den Pogacar was brauchst, finden es alle mega geil, weil er das halt auch cool rüberbringt, weil er natürlich.
Ja, und weil er nicht nur das deutsche Publikum bedient. Das ist halt, glaube ich, auch so ein krasses deutsches Problem.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob Rick so deutsch, also so ein deutsches Publikum hat, müsste immer seine Insights posten vielleicht.
Ja, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil das ist ja auch viel international, ich glaube, aber der Großteil kommt ja noch von früher wahrscheinlich.
Ja,
auch
vielleicht, ja, genau. Aber ich will damit halt sagen, dass die werden nicht dafür bezahlt, die kriegen dafür keinen Euro mehr, wenn die Social Media machen. Die würden das nur für ihr eigenes, für sich selbst machen oder weil sie sich da selbst irgendwie darstellen wollen und oder halt was machen wollen. Und so ist es dann auch. Und dann ist es halt auch so, dass man nichts mitbekommt. Georg Zimmermann, also ich kenne Gigi früher von früher, wir waren mal zusammen im Trainingslager in Südtirol, da waren wir U15, weiß ich noch. Also daher kenne ich es von ganz früher, Bayern-Kader mit Georg Zimmermann und so. Und ich habe dann lange nichts von ihm gehört. Auf einmal bekomme ich mit, dass der World Tour fährt und dann auch noch richtig gut.
Ja, ja.
Wo es ja eigentlich auch nur gerade eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, wann der erste Profisieg passiert. Wo ich auch sagen muss, der könnte so viele Stories erzählen, wie er da hingekommen ist, was ihm passiert. Aber er wird halt nicht gefragt. Und das wollte ich auch noch dazu sagen vorhin, wenn du nicht gewinnst und nicht Zweiter oder Dritter bist, dann kommt kein Reporter zu dir und er fragt dich, wie dein Weg hierher war. Deswegen musst du es halt am Ende selber erzählen. Und ich glaube, wenn du es nicht selber erzählst, dann fragt dich auch keiner. Und wenn du nicht eben Top-Athlet bist und dann von allen noch gefragt wirst und hey, können wir eine Video-Story über dich machen oder eine kleine Doku oder was auch immer, dann musst du es selber machen. Und es heißt ja nicht nur, weil du nicht gewinnst, dass du deswegen nichts Interessantes zu erzählen hast.
Voll.
Es geht ja auch im Rennradsport auch, im Mountainbikesport genauso. Es geht ja um Nuancen. Es ist ja nicht so, dass jemand, der 10 kein guter Sportler ist. Das ist ja wirklich nur dieses, es sind ja Prozess, also Mini, pro Runde sind es ein paar Sekunden, die jemand langsam ist. Das sieht kein Mensch mit dem Auge. Ja. Die fahren, also wenn man mal ein Mountainbike-Rennen soll, würde ich euch allen empfehlen, das mal anzugucken. Cross-Country-Rennen, da siehst du kaum Unterschiede zwischen den Top-Athleten. Der größte Unterschied, kann ich selber sagen, ist, wenn du von hinten startest, stehst du im Stau, weil halt alle durch dieses Nadelöhr wollen, zwischen diesen zwei Bäumen durch und es passt halt nur eine Lenkerbreite da durch und es wollen aber 10 Leute gleichzeitig da durch und am besten versuchen, der eine noch seinen Lenker nach vorne zu bringen und dann ist immer Stau und das da entstehen eigentlich die meisten Zeitrückstände, dass die Leute vorne oft richtig flüssig durchfahren, richtig effizient und genau und aber nochmal dazu, da muss man einfach am Ende selber das machen. Und manche wollen es auch nicht und ich glaube, das muss man auch akzeptieren.
Akzeptieren, voll.
Aber dann
voll,
müssen die halt auch akzeptieren, dass die Welt sich halt auch weitergedreht hat. Und 2024 und dann ist es halt so, dass du, wenn du nicht top Leistung bringst, da halt auch echt schnell dann irgendwie die so Firmen sagen, ja, also das ist ein 20. Platz im World Cup, ist geil, aber du, deswegen sind auch diese Preis- oder diese Gehaltsgefälle auch so krass, weil du halt auch einfach wird halt nicht über dich geredet.
Nee, und du wirst ja auch im Fernsehen nicht gesehen, weil es werden natürlich erstmal nur die Top 5 irgendwie genau, das ganze Zeit übers Rennen verfolgt. Aber das ist auch so eine Grundsatzfrage, ne? Dieses, ja, man ist dann Berufsradfahrer und die meisten Deutschen, die wir halt kennen und die World Tour fahren, die werden auch gut verdienen und die verdienen damit ihr Geld und dann wollen die danach Feierabend haben und dann ist gut. Also hat auch so ein bisschen die Frage, ob das da nicht irgendwie einen Anspruch geben könnte, dass da auch noch mehr passieren könnte, ne? Also wie es in vielen anderen Sportarten geht, da kommt halt die meisten Sportler verdienen ihr Geld eben nicht mit ihren Verträgen, sondern mit ihren Deals.
Ja.
So Pogacar der hat auch seine Side Deals, so seine Side Hustles, die nicht ans Team gebunden sind und der wird da einfach wahrscheinlich noch mal deutlich mehr als seinen Vertrag so verdient, würde ich mal von ausgehen. Und ist ja in anderen Sportarten auch so. Und ich kenne keine Zahlen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass bei Rick zum Beispiel, dass der auch einfach zwei Einkommensströme hat. So. Einmal hat er einen Profivertrag.
Ich hoffe es.
Ja, sonst wäre peinlich, Rick. Sonst würde sich nicht lohnen.
Schlechtes Management.
Nee, aber der hat seinen Profivertrag und der hat seine freiberufliche Arbeit in Social Media. So. Und diese Wahl, klar, ist nicht jeder der Typ dafür, so. Aber das so auszuschließen und auch sich ja schon viele so richtig rauszuziehen aus der Öffentlichkeit, irgendwie, die fahren dann ihr Rennen, dann gibt's danach noch ein Interview und dann ist Tschüss, wo ich mir denke, ey, ich hätte voll Interesse, da irgendwie mehr über die zu wissen. So, warum darf ich von dir kein Fan sein, nur weil ich keinen Zugang zu dir habe, so ein bisschen, ne? Das ist irgendwie so, Finde ich tatsächlich total verschenkt im deutschen Radsport. Ist ja in anderen Ländern auch anders. Ne? Da ist sowieso ja medial eine ganz andere Wahrnehmung jetzt auch so, wer sich da dann auch mal irgendwie ein bisschen in die Medien reinbringt und so. Ne? Das ist, aber ja, ich glaube, das ist eine Entwicklung. Man sieht es ja jetzt bei den ganzen Jungfahrern, ist es ja auch ganz anders. Hier zum Beispiel Reibschi und Gabriel, die jetzt ja auch zum Beispiel einen eigenen Podcast machen als U23-Fahrer. Und auch man sieht es ja, Niklas Behrens, wir haben ja über die ganzen alle schon oft gesprochen. Und die kennen wir auch alle nur, weil die ja auch sehr präsent auf Social Media sind und die haben das ja auch verstanden, Maurice Ballerstedt und so. Ne? Das ist halt eine ganz andere Generation als jetzt, sag ich mal, ein Rutsch, ein Pollitt und so, die einfach da ihr Profi-Ding durchziehen und sonst relativ wenig präsent sind, was ich schade finde, weil ich glaube, wir hätten da richtig geile Charaktere, so gerade mit den beiden zum Beispiel auch oder auch ein Ackes oder so. Aber bin da zuversichtlich, dass so die nächste Generation, die gerade ranwächst, dass die da so ein bisschen auch einen anderen Blick drauf hat und auch, glaube ich, so ein bisschen natürlich auch mit dem Aspekt so, wer weiß, wie das mit der Profikarriere klappt, wer weiß, wie lang die dann auch gehen wird, da irgendwie dann so ein bisschen zu gucken, ey, ich baue mir hier einen Side-Hustle auf, weil ich weiß gar nicht genau, wie gut es läuft oder wie gut mein Vertrag wird, aber wenn ich 100.000 Follower auf Instagram habe, dann ist das gar nicht so wichtig. Oder vielleicht kriege ich ja auch einen besseren Vertrag, weil ich 100.000 Follower auf Instagram habe.
Ja, ich glaube auch, und das muss man auch sagen, ich glaube auch, also im Rennradsport sehe ich es halt, im Mountainbikesport, es gibt sowas eigentlich kaum. Aber im Endeffekt, so, du hast ja, also du kannst dich ja echt gut zuarbeiten lassen. Also wenn ein Rick ein Rennen fährt, glaube ich, ist der im Ziel und bis der im Hotel ist und geduscht hat, hat der wahrscheinlich schon von diversen Fotografen Fotos geschickt bekommen, weil die wissen, wenn ich das ihm schicke, ja, dann wird es auch ausgestrahlt. Und dann kannst du da ein paar Zeilen zu schreiben und dann hast du es schon erledigt für den Tag, so ein bisschen. Also und Profiradfahrer auf der Straße heißt ja mittlerweile nicht, ich gehe einmal trainieren, sondern geht ja alles, was du an dem Tag machst, zahlt auf dein Profidasein ein. Sprich, du stehst fürs auf, machst die Dehnübungen, gehst in die Sauna, machst Yoga, also da wird jedes Essen abgewogen, da wird alles, also wird wirklich jeder Stein umgedreht. Und ich verstehe auch, dass die Teams, glaube ich, muss man sagen, ich weiß nicht, wie es bei IF nach innen ist, aber es gibt natürlich ein paar Fahrer, die mal was machen. Und klar, Lackley Morton würde ich da mal komplett rausnehmen. Aber alle anderen, ich kenne das selber, dass teilweise was in Verträgen drinsteht. So, ja,
dass du das machen darfst.
Vor allem, oder du bist halt, du kriegst nichts extra, wenn du was machst, aber du kriegst vor allem Ärger, wenn du was Falsches machst. Mhm. So ist es gerade ein bisschen festgelegt. Du hast das Falsche angehabt, du hattest eine Downjacke von da und der in der Marke an. Du sollst doch mit der IEF-Raffa-Jacke gezeigt werden. Du fährst die falschen Reifen oder was auch immer. Also ich weiß jetzt nicht, bei IF ist vielleicht jetzt nicht so streng, aber es gibt auf jeden Fall diese Verträge, wo festgelegt wird, das sind die Klamottensponsoren, die sollen präsent sein, die Hashtags sollen verwendet werden und so weiter. Und dann gibt es halt einfach, eben, wenn du nichts dafür bekommst und sagst, ey, ich mach was, im Zweifelsfall, dann mach ich lieber nichts.
Das ist ja zum Beispiel auch das Ding, ne? Dass Rick bei dem Team fährt, bei dem er fährt, hat ja auch ganz eindeutig Gründe mit den Freiheiten, die er halt auch hat, ne? Wenn Rick bei Bora fahren würde, da könnte er seinen ganzen Krempel nicht machen.
Ja.
So, ganz einfach. Ich finde
auch, das ist ja dann auch, da kannst du einmal eine Tour, also eine Doku machen über dein Team, weil ich bin ja nicht so im Thema, ich gucke mir sowas immer nicht an, wenn dann irgendwie so eine Doku über, wenn Bora jetzt sagt, sie laden sich einen Filmemacher ein oder das soll eine Doku über das Team machen, dann gibt es da drei Teile, 20 Minuten und dann läufst du auf YouTube und denkst du so, boah, schwierig. Und dann ist es ja auch immer so, also das ist nicht böse gemeint, weil ich es eben nicht angeschaut habe, aber ich kann mir ziemlich sicher vorstellen, wie es im Teambus bei Bora ist, wenn die Kamera aus ist, bestimmt mega witzig, weil halt Radfahrer da auch, ist also was ich immer mitbekomme, ist immer schon ganz cool. Aber wenn halt die Kamera an ist, dann zieht wieder dieses Argument von
lieber nichts sagen, als was Falsches sagen.
Genau. Und da, ich weiß nicht, ob das sich manchmal selbst auferlegt ist, ob es wirklich so schlimm wäre, wenn jetzt mal jemand, also man muss jetzt nicht Mario Cipollini werden und dann schwierige Sachen machen und sagen. Und ich glaube, das würde auch 2024 nicht mehr so gut ankommen. Aber ich denke mir dann halt oft, diese Doku, die kann ich mir halt sparen. Also ich bekomme da halt nichts mit. Und ich denke, dass aber wenn die Typen mal in ihrem Social Media mal ein bisschen mehr was machen würden und aus ihrem Training ich meine, Pogacar ist das beste Beispiel. Er hat irgendwie einen random Reel postet, wie er in seiner Küche auf der Rolle fährt im Zeitfahrrad und dann irgendwelche Schuhe in Cleats einstellt.
Ja.
Und irgendwie, das will man doch sehen. Man will doch sehen, dass der auch noch ein normaler Radfahrer ist am Ende vom Tag und auch jeden Tag aufs Rad steigt oder auch mal einen Platten hat und die Krise kriegt, weil die Hände kalt sind. Das ist doch,
dass es nicht halt gescriptet ist.
So. Genau, dass es nicht so ein weichgekochtes so 0815 Ding ist.
Ja, das ist ja echt auch das Ding, ne? Das ist so diese Real-Life-Content von Profis, das ist ja das Einzige, was wirklich interessant ist.
Jaron Thomas auch gut.
Ja, Jaron Thomas Fall. Genauso, ja. Einfach so, oder Magnus Kort zum Beispiel macht es auch geil. Ja. So, der macht nicht so viel, aber wenn, dann ist es geil, dass du halt siehst, so, ja, das ist jetzt nicht irgendwie nur irgendwie High-Res-Fotos von irgendeinem Shoot und das wird hochgeladen, sondern das ist einfach so auch mal ein schrappliges Handyfoto dabei, aber man sieht halt irgendwie, ah, okay, krass. Der hat auch irgendwie Kack-Raceblades dran und muss sich damit rumärgern, so mäßig so, ja.
Bei Dings, das war doch interessant, was du gesagt hast, weil, wo ich bei DNS war, beim Devo-Team, schon ein paar Jahre her. DNS. Und da war ich immer, wie heißen die da aus Holland nochmal?
DSM.
Und der eine Pressecharp da, auch ein Berliner, sau korrekt. Und da habe ich dann mit den Jungs abkam, Interview und so weiter. Und dann, wie heißt denn dieser andere, der Junge? Marco Brenner. Brenner, genau. Bei irgendeinem Rennen hat ich gesagt, ah komm, wir machen jetzt ein Interview und hat den halt, bevor ich jetzt wieder zur Presse gehe, sag, hier, pass auf, ich frag Interview, das dauert dann manchmal auch immer so lang und die Zeitabstände sind ja super kurz, wo die Leute dann vom Fahrrad abstellen bis in den Bus gehen und etc. pp. Und wir hatten einfach da geschrieben, ja, kein Problem und dann haben wir halt ein Interview gemacht. Und dann kam er auch zu mir, ja, Julie, das hättest du doch sagen können und hier und so. Und dann wurde genau gemerkt, dass die waren so nervös, weißt du, wo ich mir dachte, yo, oder chill, so, was los? Also ich frag den jetzt nicht so nach den Wattwerten und so weiter. Und da merkt man einfach,
oh Gott,
ja, also die fahren ja 8000 so, ja, aber da merkt man, dass da eben manchmal, also manche sind da sau entspannt, die sagen so, ey, go for it, mach was du willst, ist richtig gut so. Und manche sind dann immer schon so davor, schon so abgeklärt, wo ich mir denke, ja gut, sorry, aber willst du das dann auch wieder ein bisschen sexy machen? So,
ja, aber da fängt es ja zum Beispiel an, ne? Ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel Maurice durfte in seinen Juniorenjahren und ich glaube U23 dann bei Jumbo, das weiß ich gar nicht mehr, im Devo-Team, weiß nicht, ob das da auch noch so, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch noch so war, die durften Strava entweder gar nicht hochladen oder auf jeden Fall ohne Wattwerte. So einfach so diese ja, ganze...
Baut mal Ärger bekommen, weil er auch mal, glaube ich, dann Zeit lang durfte er auch nicht mehr hochladen, weil er auch dann immer, glaube ich, noch sogar Wattwerte hatte und dann mal
Zeiten oder... Ja, aber das ist halt das Geile, aber Mathieu lädt halt alles hoch mit Wattwerten und du kannst dir das halt angucken und ich meine, wenn du ein guter Rennfahrer bist oder Rennfahrerin, dann ist ja egal, ob die anderen wissen, wie viel Watt du hast.
Zusammen trainieren, die sind sie eh alle,
ja,
alle
eben.
Den ganzen Tag.
Ja, die sehen das eh, die können sich das eh irgendwie ableiten. Ist völlig egal, ob die sehen, dass einer im Training, im Peak, im Sprint 1,8 tritt oder 1,4. So, Wurst. So, wenn es der bessere Rennfahrer, Rennfahrerin ist, wird die Person auch so gewinnen.
Und außerdem, Mathieu fährt auch Lamborghini. Also von daher darfst du alles fahren. Ja. Also auch alles hochladen.
Mathieu hat eh irgendwie ein anderes Level, der macht da auch gar nicht so viel auf Instagram, aber der profitiert einfach davon, dass er so eine Person ist, dass alle über ihn posten. Ja. Deswegen muss er gar nicht selber viel machen.
Ja, hier der Typ, der in letzter Zeit öfter mal Reels von Mathieu.
Ja, der Freddy Ovid.
Der ist ja auch bei einem Gravel-Rennen mitgefahren, auch interessanter Typ. Hat mich erst angemault, dass ich bergab ihn überholt habe und dann so ein paar Minuten später oder so ein paar Kilometer später. Das war auch, also war meine erste Gravel-Experience und das war ja wirklich diese Bubble, da sind da waren halt wirklich so die Panama Studios Crew und halt so richtig so, es waren halt so, also Prototyp Instagram Gravel Fahrer, weil man die halt, also ich kannte die halt niemandem davon jemals live gesehen und da kam es sich halt schon ein bisschen komisch vor, wenn du jetzt nicht im PNS oder sonst was anhattest. Ich habe, also da hat mein BBUC Kit an und dann, also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der halt sich selber, glaube ich, ein bisschen ernst genommen. Am Ende war er dann schon auch cool. Und dann hat er aber erst so mich halt eben ein bisschen angefahren, ein paar Mal, weil ich ihn halt bergab, ist er halt, muss ich sagen, einfach scheiße gefahren. Also wirklich unendlich lange, also wirklich.
Ist halt ein krasser Unterschied, der kommt von der Straße, du kommst vom Mountainbiken, das ist halt, glaube ich, ein großer Unterschied,
wie man dann. Ich habe halt so offen gelassen und habe halt den Weg genutzt, der halt da war. Und er ist halt total verkrampft, war halt Schotter viel und er hat es über Nacht geregnet, dann war es teilweise so ein bisschen matschig, ein bisschen so schmierig.
Doch gesagt,
so. Und dann hat er mich so richtig angemault, was die Scheiße soll, dass ich ihn noch bergab überhole und bla, und ich soll nochmal aufpassen, dass nichts passiert. Und dann ein paar Abfahrten später, weil es war so hügelig eher. And yeah, man, I appreciate your skills, man. It's so cool. Ich glaube, Australien oder Neuseeland oder so. Auf jeden Fall, aber der macht halt relativ viel über Social Media. Ich glaube, der wird auch jetzt so, in der, ich weiß nicht, wie gut er ist oder wie schlecht. Oder
also der ist mal bei Legion gefahren und der war mal bei Cajarual, glaube ich.
Ja, ja, aber also ich weiß jetzt nicht, wie der in der Gravel-Szene, weil ich jetzt nicht weiß, ob der schon mal was gewonnen hat. So, keine Ahnung, so,
das groß. Glaube ich nicht.
Aber er macht halt auch einfach diese Videos mit Mathieu und Mathieu fühlt sich halt auch wohl anscheinend und den letzten hat er was gepostet, das ist anscheinend auch, wenn Mathieu für einen Reel callt, dann liefere ich so ein bisschen. wo ich aber auch sagen muss, ich glaube, man findet ja auch immer Sachen, also die so nahbarer sind, wo man auch ein Gefühl dafür hat. So, warum sind manchmal Fußballfans von irgendeinem Club, der eigentlich immer nur absteigt, so Nürnberg oder keine Ahnung, oder Hamburger HSV oder so, die einfach so richtig Traditionsfans, weil die da mit leben und auch leiden und auch, also nicht immer nur so Erfolgsfans sind, so Bayern-München-Fans, das sind die größten halt Erfolgsfans, muss man wahrscheinlich schon sagen. Aber so die echten Fans, ist ja auch so, wir werden im Radsport jetzt nicht mehr dahin kommen, dass wir so auf Cristiano Ronaldo-Level kommen, aber also auch die Topstars nicht, aber ich glaube, lieber vielleicht 20.000 echte Fans auf seinem, als Profi-Radfahrer, als jetzt irgendwie so 60, also ich meine, im Endeffekt geht es am Ende auch für die Firmen um Geld verdienen und lieber 20.000 Fans, die sagen, ey, Colnago, keine Ahnung, ob das jetzt das schnellste Rad ist, aber ich...
Schon swaggy. Wie bitte? Aber ist schon swaggy.
Ja, hat schon was und mein Idol, mein Vorbild hat das auch und dann hole ich mir das auch. Ja. Natürlich ist das kein Einsteigerbike, was ich jetzt einer hole, aber ich will damit sagen, dass halt dieses... diese Realness und diese persönliche Ebene da halt auch einfach für die Firmen dann am Ende wieder richtig was wert ist. Und Mathieu, der feiert halt schon einfach Räder und auch wenn man die Backstory so ein bisschen mitbekommt, wie der zu Canyon gekommen ist, war ja im Endeffekt nur, weil die ihm ein geiles Cyclocross-Rad gebaut haben und jetzt macht er halt auf jedem Rad sein Ding und gewinnt Rennen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt, wo wir darauf gekommen sind, aber ich finde einfach, dass Mathieu für mich jetzt zum Beispiel auch einer ist, der sehr wenig macht, aber wenn er was macht, ist on point. Und man hat manchmal einfach so ein bisschen mal so ein, er lässt mal was durchblicken, was er macht. Ja. Man muss ja jetzt, selbst wenn man Wattwerte an die Oberfläche kommen, ich finde, Wattwerte ist eh in der heutigen Zeit, ich habe Kumpels, die haben Powermeter direkt von SRAM, sag ich, also ich weiß ja auch nicht, also entweder das sind meine Powermeter, alle Schrott, oder ich weiß noch, ein Kumpel von mir hat meine SRM und wir sind die ganze Zeit in der Walle gefahren und ich habe uns das beim Trainingslager und er so, ich bin gerade so um die 80 Kilo oder so ein bisschen unter 80 meistens, aktuell auch ein bisschen mehr, aber und er wiegt halt so 5 Kilo weniger und so, und wir haben dann immer so, hey, ich war gerade so an meiner Schwelle und du fährst nochmal 30 Watt mehr, obwohl du 5 Kilo weniger bist. Also dann unsere Räder sind auch, also es war halt so, nee, das ist ein SRM, das stimmt. Und, so, und ein paar Monate später halt kam so raus, ja, ich habe mein SRM nicht zum Kalibrieren geschickt jetzt 2 Jahre und jetzt hat es über 20 Watt mehr angezeigt und er hat gedacht, er ist hier am Peak shapen und irgendwie keine Ahnung.
Hat sich gewundert, dass er keinen Vertrag kriegt.
Ja. Und so, also einfach diese am Endeffekt, whatever. Also kannst du ja nicht.
Ja, klar, aber das ist so ein bisschen das Bezeichnende, so dass kein Strava hochladen, keine Wattwerte hochladen, keine Interviews geben, so ey hier, ist glaube ich, vielleicht ist es ja sogar noch so ein Überbleibsel aus der ganzen Dopingzeit, dass die halt einfach Schiss hatten, dass sich irgendjemand verplappert und deswegen hat sich das so krass eingebrannt mit lieber die Klappe halten und einfach nur deinen Sport machen, als auffallen.
Ich finde das beste Beispiel
ist halt auch einfach ein, es ist halt auch einfach ein Sinnbild für die Szene, so ja, also ob man will oder nicht, ich meine Corona hin oder her, auch schon alles gut. Otto und Anita fahren gerne Fahrrad. Kein Problem. Gut für die Wirtschaft. Zum Beispiel diese ganze Bike-Branche, wenn die da immer mit den Köpfen so, ja, es geht nicht mehr voran. Wo ich mir denke, ey Leute, come on. Also auf die nächsten 50 Jahre gesehen, 100 Jahre, die Frage ist, wie lange der Planet noch am Start ist, wird es weiterhin nach oben gehen?
Ja, wenn die
keine Frage.
Wenn sie es nicht verkacken,
dann ja. Eben. Also von daher frage ich mich dann auch mal mit den Leuten, wenn die da immer, ey Leute, komm, ey. Bleibt doch auf dem Boden der Tatsache. So, ja.
Machen wir jetzt Bike-Industrie-Bashing?
For the big ones. Ja, nee, was mich nochmal interessieren würde, gerade weil du ja auch vorhin gemeint hattest, so hier mit Platz 1, Platz 3, das ist dann immer super interessant und alles, was dahinter ist, ah ja, cool, du bist ja auch mitgefahren. Wie war das denn bei dir? Du kommst ja als Zweiter ans Ziel und diese Gravel, Cross-Szene ist ja auch schon mal ein ganz anderer Verband. Die haben doch erstmal gar nicht gecheckt, wo oben und unten ist, oder?
Dachten die, du wärst überrundet? Und
dachten erstmal so, hä, kam da überhaupt, wusste ja überhaupt jemand, wer das ist? Haben die gedacht, so, hä, Junge, bitte. Oder warst du nur so, ah ja, cool, korrekt, danke, ich schon mein Blumentopf, Schweiz nach Hause.
Also, das war ja recht interessant beim Cyclocross, bei der DM. Also, ich bin ja wirklich, also ich hatte die Nummer 36, war die letzte Nummer, die aufgerufen wurde. Ich hatte noch keine funktionierende Schaltung. Und dann habe ich, war so Aufstellung um mich rum, muss man auch wirklich sagen, Cyclocross, deutsche Meisterschaft, also Nummer 36, kann man sich vorstellen, da waren nicht mal 36 Leute am Start, weil ein paar Leute gefehlt haben. Es ist eine Bubble in der deutschen Radsport-Bubble, in der Amateursport-Bubble, weil davon ist keiner, außer meistens, ich denke, man erlebt davon, hoffe ich für ihn, dass ist keiner Profi-Radfahrer. Also das sind die Leute, die dann, das ist ja, also für ein paar von denen ist Cyclocross das größte im Winter. Und da war es für mich halt dann einfach, ich bin da hin und bin halt gefahren, hatte irgendwie so Mischmasch-Trikot an, weil ich wollte eigentlich mit Einteiler fahren und Armlinge, Beinlinge, habe aber den Einteiler halt vergessen. Und Cyclocross ist ja auch wirklich ein Pain, weil du musst da, also zum Beispiel als Mountainbike oder du darfst zum Beispiel Rose Racing Circle, Louis Neff, der war auch am Start, der darf nicht in seinem Rose Racing Circle Trikot fahren, weil das ist zwar angemeldet beim BDR als Mountainbike-Trikot, aber du musst dann irgendwie also du brauchst ein extra Trikot, du musst dann einen Verband, also du brauchst mindestens 3 oder 4 Fahrer, dann musst du eine extra Renngemeinschaft melden, dass du dein Trikot fahren darfst. Also wirklich,
Trikot muss auch angemeldet sein.
Nichts und wieder nichts, wirklich. Also seid doch einfach froh, dass sich jeder an den Start stellt. Ja, ich habe dann auch einmal, ich war auch schon richtig nervös, ich hatte so ein BBUC-Einteil, das ist ein relativ
geiler. Ja, oh, sind die Buchstaben zu groß?
Nee, aber wirklich, da habe ich schon gedacht, weil dann steht auch im Reglement, du musst ein Blanko-Farben fahren, also am besten komplett schwarz.
Oder Vereinsfarben, ne? Das geht auch.
Also ich hätte sogar Trikots von meinem Verein, aber das ist jetzt styletechnisch nicht unbedingt auf der Höhe. Und auf jeden Fall, also die machen sich da wirklich das Leben schwer und machen den Einstieg in diesen Sport, das wollte ich ja vorhin sagen, das ist wirklich, ich glaube, wenn du den schwersten Einstieg in den deutschen Sport, also Radsport im Sinne von Wettkämpfe, dann ist wahrscheinlich Cyclocross. die sagen nämlich erstmal, du bist so ein bisschen wie Berliner, wenn du so in so Szeneclub rein willst, so an der Tür, so kannst du es dir ungefähr vorstellen, da wirst du erstmal abgewiesen und auch komisch angeguckt und auch was auch immer. Und auch bei der DM dann bin ich gefahren und ich bin dann relativ schnell so, da war so ein, also meistens ist halt als erster gestartet, bis ich bin in der ersten Runde über 3 Leute drüber gefahren und auch selber mal so hat man gestrauchelt und mein SDI in der Speicher von dem anderen verhakelt. Und dann ist der halt vorne weg. Deswegen, ich hoffe auch, dass ich nächstes Jahr nicht ganz hinten starte und dann ihm dann das Leben ein bisschen schwerer machen kann. Und dann, ich meine, er hatte am Ende 40 Sekunden oder so Vorsprung, 45, also das ist jetzt, glaube ich, eher so wie das Thema vorhin beim Mountainbike, auch eher ein bisschen durch den Stau auf der Strecke.
Verkehr, den du hattest,
genau. Und wenn man freie Fahrt hat auf Schnee und Eis, ist es natürlich auch mal ein bisschen besser. Auf jeden Fall bin ich da halt Stück für Stück nach vorne gefahren und irgendwann, es gab auch sogar eine Videoübertragung, kann man jetzt drüber motzen, es war okay. Also es war so, dass Leute, die es daheim geguckt haben auf YouTube, dass da, ich glaube, 900 oder 1000 Zuschauer waren im Livestream, wo man sagen, es ist halt ein Nischensport. Aber es ist besser als nichts. Und waren halt ein paar Drohnen, ein paar feste Kameras und so. Und dann irgendwann hat er sprechen, wer ist diese Nummer 36? Also, wer ist das? Der hat den Tag seines Lebens.
Durchgeblickt.
Ich war schon auch, ich war halt auch Nachmeldung, kein Team. Es gibt keine Nachmeldung. Ich war auch, liebe Grüße am BDR, die haben was gepostet, weil ich habe, ich würde eigentlich schon gerne die Deutsche fahren. Dann wollte ich mich anmelden, so 2 Wochen vorher. Ich habe so 11 Tage, Anmeldung ist schon seit einer Woche geschlossen.
Das ist so geil, vor allem, die ist geschlossen, aber sie ist nicht voll. Und das ist halt so absurd.
Ja, voll gibt es ja eigentlich auch
nicht. Nee, natürlich nicht.
Also außer vielleicht 300 Fahrer, da sagen die, das packt die Strecke nicht. Aber da war wirklich, wo ich mir gedacht habe, da musste ich sagen, wahrscheinlich rede ich mir jetzt um Kopf und Kragen, aber ich habe dann so geschrieben, meine Tochter, weil die war da wirklich so ein bisschen krank, war am Kränkeln. Und ich so, ich habe es total verbummelt jetzt. Und dann schreibt der Veranstalter, kann ich jetzt nichts machen, das ist mein Problem. Und dann habe ich den Typen von der Zeit...
Sei doch froh, dass da noch jemand Startgeld zahlen will, sogar Nachmeldegebühr.
Zu dem Typen von der Zeit geschrieben, es tut mir echt total leid und ich hoffe, es geht irgendwie, aber ich wollte mich rechtzeitig anmelden, ich habe es leider wegen aus privaten Gründen irgendwie nicht so gepackt. Und dann sagt er, ist okay. Und dann habe ich, ich habe gesagt, ich bin in Nachmeldung, ihr müsst auch, das ist ja auch im Mountainbike bedrucken, die manchmal die Nummern so mit Alex, dann noch die Sponsoren links und rechts und dann die Startnummer drauf, wo ich sage, dass das irgendwas ist. Ja. Aber ihr kriegt mir eine Schulternummer und eine Rückennummer, da ist nichts drauf, ist doch egal, ob da noch eine, was macht ihr?
Die liegen ja rum.
Also und Last macht halt 3 Tage vorher vielleicht, aber es kann doch nicht sein, dass man sich überall bei jedem Rennen nachmelden kann und die Bürokratie im Sport, wo es ja auch im Endeffekt ums Geld geht, und es ist ja jetzt nicht so digitalisiert, dass man das jetzt, dass es jetzt sagt, ja, wir machen das 2 Wochen vorher, weil das packt unser IT-Programm nicht, sondern es ist ja, weil
das IT-Programm des BDRs.
Da irgendeiner da in einem Buch nachschlagen muss, was jetzt zu wem diese Lizenznummer gehört, und dann muss das freigegeben werden. Was ich sagen will, das ist einfach mega, mega der Hack-Mack. Da ist, könnte man auf jeden Fall besser machen, weil bei jedem Hobbyrennen, wo ich dieses Jahr gefahren bin,
habe ich am
Renntag ja, nachgemeldet.
Ja, es hat ja einen Grund, weshalb so die ganzen Jedermann- und Jederfrau-Rennen so einen krassen Zuspruch haben, auch wenn die viel teurer sind als Lizenzrennen, als halt BDR-organisierte Lizenzrennen. Ja, so, das ist halt dieses Ding. Du gehst halt hin, gehst hier irgendwie Gravelmania, gehst hin, sagst, ich möchte heute Rennen fahren, super, 25 Euro, danke und viel Spaß.
Ja,
gibt's noch Kuchen. Nette Stimmung.
Ja, genau, gerade zu dem Thema. Also bin ich seit paar Jahren mit einem anderen Kollegen, der eine größere IT-Firma hat, mit dem wir ab und zu immer mal wieder regelmäßige Calls sind. Das wird vielleicht auch ein größeres Thema, aber ich würde es gerne mal mit verschiedenen Gästen immer mal wieder ansprechen. Und es ist, ich nenne jetzt mal keine Namen oder so, aber es ist schon länger die Frage, fragt er mich und mit anderen Leuten, warum ist es überhaupt noch tragbar, dass der BDR in Deutschland überhaupt noch was zu melden hat? Klar, es gibt die Strukturen, Nachwuchskader etc. pp. Aber es liegen Konzepte, eigentlich ein fertiges Produkt vor, wo man den BDR, ich würde jetzt ohne jetzt großspurig zu sagen, aber ich würde nach einem Jahr wäre der BDR weg vom Fenster. Ich glaube, es wird sich kein Arsch mehr drum kümmern. Also es hat nicht nur damit zu tun, dass also einmal die Internetseite kompletter Bullshit ist.
Ganz kurz zur Internetseite. Internetseite,
da verlieren wir auch krass. Gar keinen Satz drüber, weil das ist, sorry. Nein, aber woran denkt ihr, die Frage ist, unabhängig jetzt von der Umsetzung, von gerade von dem technischen Ding, das ist gar kein Problem, aber woran denkt ihr, ist es noch nicht dazu gekommen oder beziehungsweise gibt es noch niemanden, der dem BDR sagt, sorry, also mit dem Geld, was ihr bekommt, gut, ist jetzt nicht wie beim Fußball, Millionen von Euro, kenne mich da jetzt auch nicht aus, aber warum ist das überhaupt noch tragbar? Warum denkt ihr, gibt es da irgendwie was, wo ihr denkt, okay, das sind so 1-2 Punkte, die man beachten muss, wenn man, sagen wir mal, eine eigene, größere Liga, die aber auch dann in Zukunft weiter für Bundesliga, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Olympische Spiele irgendwie drin ist. Wisst ihr da irgendwie was? Oder wo denkt ihr, könnte es da vielleicht einen Haken geben? Ich frage für einen Kollege. Das habe ich schon jetzt also vorgenommen.
Ich glaube, der BDR hat halt einen großen Punkt, dass BDR ja auch relativ schnell so mit staatlichen Fördermitteln verknüpft
ist. Das ist halt das Ding, das ist halt die Politik und die
gut, Förderung. Die staatlichen Fördermittel, das würde ich mal sagen, das ist gar nicht mal so das Problem. Weil wenn du siehst, dass innerhalb von kürzester Zeit ein Großteil der Vereine, also wenn du zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel dieses groupride.cc, das ist ja erst einmal wie sowas Einfaches angelegtes, du gibst deine Groupride rein, was wir gesagt haben, wo du dann entspannt fahren kannst, ohne halt dieses ganze Prozedere. Ich weiß nicht, wie das bei euch, aber zum Beispiel in meinem Freundeskreis gibt es jetzt 3 eingetragene Vereine, die schon reinkommen, ja, die natürlich halt der Spaß im Vordergrund steht, aber es ist halt ein e.V., also sprich, dadurch bist du ja auch wieder in dieser Maschinerie. Und ich kann mir gut vorstellen, oder der Trend wird dazu gehen, dass es halt mehr und mehr wird, auch aus verschiedenen Bereichen. Ich glaube, ein großer Punkt könnte natürlich sein, halt dieses freie Arbeiten, dass du da halt für ein Ablo und ein Ei irgendwie den ganzen Tag an der Gegend stehst. Aber ich kann mir vorstellen, mit den Fördermitteln, das ist jetzt, würde ich sagen, nicht so das große Problem. Das Ding könnte wirklich innerhalb von einem Jahr eigentlich ausgetauscht werden. Was ist das Main-Ding? Weil die Fördermittel, ich glaube, das ist nicht das Problem.
Aber es geht ja alles Hand in Hand mit der Struktur, ne? Mit der Politik. Du musst leider in unserem Sport musst du Straßen absperren. Du musst öffentliches Land quasi benutzen. Und das, mach das mal als Privatperson. Probier mal als Privatperson. Nee,
das ist ja schon eine neue Organisation, die da entstehen wird. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, aus dem Dunstkreis hat man auch die einen oder anderen Lobbyisten, die im Sport zuständig sind. War ich jetzt gerade die Woche mit einem arbeiten, der da krass in dem Lobbysport drin ist. Das ist, glaube ich, auch nicht so.
Durch die Strukturen hast du halt natürlich, ne, was Förderung angeht, diese ganze Olympia-Förderung, sowas. Das ist halt super tief verwurzelt. Du hast die ganzen Landesverbände, die da mit drin hängen. die, also ich weiß nicht, wie es bei euch im Süden ist, in Berlin gibt es ja quasi keinen Landesverband sozusagen, ja, ne? Weil es da auch alles nur Politik und nur gegenseitiges Haten so von den einzelnen Vereinen ist, was auch übelstes Chaos ist, dann probiert jemand was Neues zu machen. Es geht aber auch nicht, weil dann irgendwie die Strukturen doch zu starr sind. Ich weiß nicht genau, was ist, du steckst tiefer drin als Sportler.
Also ja, also ich muss dazu sagen, der einzige Kader, in dem ich war der Bayern-Kader, Nationalkader. Wurde ich nie mit aufgenommen, könnte ich jetzt ewig lang drüber reden, ist egal.
Ja.
Muss man aber auch sagen, ich bin dadurch vielleicht auch nie in dem, also ganz kurz doch noch zum Nationalkader-Thema. Ich denke, ich hätte es leistungstechnisch gekonnt, also ich war so in der U17 tatsächlich, wird es dann entschieden, dass du in der U19 in den Kader kommst und wenn du danach nicht krasse, also wirklich, ich bin in der U17, glaube ich, Zweiter oder Dritter bei der deutschen Meisterschaft geworden, Bundesliga-Gesamtwertung, Top 3, also und es wurden 3 Leute aufgenommen, aber der deutsche Meister, also es hieß immer, es werden immer nur 3 Leute in der U19 aufgenommen und der deutsche Meister damals war nicht in der Top 3 in der Bundesliga-Wertung, Gesamtwertung, die als Entscheidung herangezogen wurde und ich war quasi dann der, also ich war zwar nicht deutscher Meister, hatte aber eine Medaille und war auch Top 3 in der Gesamtwertung und es werden immer nur 3 Leute aufgenommen und dann wurde ich nicht aufgenommen und danach wurde ich nie mehr aufgenommen.
Ja. Wenn man einmal nicht drin ist, dann ist man
raus. War auch bei WM-Teilnahmen dabei, wo auch dann jemand anders, der in der Nationalmannschaft war, sich nicht qualifiziert hat und so weiter. Und du kriegst dann halt im Monat Förderung. Ich weiß auch keine Zahlen so genau, also ich weiß so grob, aber wenn du studierst, kriegst du halt irgendwie 600 Euro im Monat Sporthilfe und wenn du dann noch das machst, kriegst du noch DOSB oder OSB-Wohnung. OSP-Wohnung günstiger in zum Beispiel Freiburg oder so. Und hast dann halt dann schon, wenn du überlegst, jetzt bin jetzt 25, wenn ich jetzt mit erstes Jahr U19 in den Kader gekommen wäre, wo man schon sagen muss, es ist in so einem Randsport dann schon im Jahr, also eine Summe, die einfach das ermöglicht, wo man auch sagt, da macht man sehr den Kreis noch mal kleiner und von denen, die damals in die Nationalmannschaft gekommen sind, in der U19, fällt jetzt noch einer, alle anderen haben aufgehört und im Jahr danach zum Beispiel wurden auch 4 Leute aufgenommen. Also da ging es dann doch irgendwie. Will ich jetzt auch nicht immer sagen, dass das jetzt persönlich das Problem war. Ich will nur sagen, die Struktur mit dem BDR, ich glaube, die ist so tief verwurzelt, weil da auch viele Leute, die immer so offizielle Posten haben, so auch so ältere, wie nennt man das nochmal? Nicht Kommissäre.
Funktionäre.
Funktionäre, genau. Wo ich auch immer drüber schmunzeln muss, warum müssen da immer Funktionäre?
Ja, die funktionieren meistens gar nicht so gut.
Ja, und das hört man ja dann auch wieder.
Was man sagen muss, die haben halt leider noch, das sind halt oft so Leute, so auch im Kleineren, also so, du bist in einem Verein, dann ist jemand, der war früher, ja, der hat mal beim Straßenbauamt gearbeitet.
Ja, ja.
Dann kennt der da den Lokalpolitiker, dann kennt der den, dann kennt der jemanden bei der Polizei. Und dann gehen halt so Prozesse wie ein Rennradrennen veranstalten deutlich leichter, weil du halt einfach diese persönliche Ebene hast. Und wenn du jetzt als so, muss man einfach sagen, eine junge Organisation, irgendwie Verein, was auch immer, rantrittst und sagst, ja, wir haben uns das überlegt, so, wir würden, also die haben ja auch mal Know-how, ich will ja nicht sagen, das ist auch so der alten Generation oder der älteren Generation gegenüber, dass die dann einfach sagen, hey, ja, wir haben das halt schon oft gemacht auch, die haben ja auch eine Tradition, so Karbach zum Beispiel ist direkt bei mir um die Tür, der Hans, der das veranstaltet, Hans Schleicher, der kennt halt, der hat die wahrscheinlich auf Handy, ruft der den Bürgermeister an und sagt, ah ja, wir haben dieses Jahr den Termin festgelegt, machen wir wieder genau so, dann kriegt die Feuerwehr noch ein paar Bratwürste und da wird das dann irgendwie so gedeichselt. Ja. Wenn du da jetzt als junge, coole Truppe kommst, die vielleicht einen geilen Social-Media-Auftritt machen und auch eine geile Website haben, die haben aber dieses Vitamin B dafür nicht.
Ja.
Und das sehe ich dann das Problem, warum der BDR sich immer wieder so doch nochmal über eine Runde rettet und nicht, warum er nicht also auch noch mit dem Thema dann noch, dass er mit dem Staat halt verbunden ist und so weiter, über die Fördertöpfe und so weiter. Und natürlich treffen die komplett schlechte Entscheidungen, was diese komplette Vermarktung angeht. Die verkaufen teilweise die Rechte. Zum Beispiel ein Kollege von mir, Georg Egger, hier von Speedcom Racing, die machen ein Bundesliga-Rennen und machen jetzt auch noch die deutsche Meisterschaft Mountainbike Cross Country. Mhm. Der überlegt gerade, wie er auch schafft, einen Livestream zu machen, ohne dafür 30.000 Euro zu bezahlen, die er nicht hat als Veranstaltung, weil eine deutsche Meisterschaft ja auch dann wieder sehr limitiert ist von Veranstaltung. Also du kannst nur die Lizenzrennen machen oder also kannst auch Hobbyrennen, aber du kannst jetzt nicht noch internationale Fahrer ranholen und die deutsche Mountainbike-Meisterschaft, Cross Country, sind auch 30 Leute am Start, wenn du Glück hast.
Mhm.
Vielleicht lass es 35 sein.
Ja, man ist
und dann hast du wieder das Thema noch, dass der BDR die Rechte an jemanden verkauft hat, dann musst du das entweder über, keine Ahnung, die haben das gleich mal an, mir hat es mal jemand erklärt, an Sport Deutschland TV oder so, da läuft dann so dritte Liga Handball oder so ein Zeug oder halt Cross Country.
Hätten sie es mal an maispaß.de verkauft.
Ja, nee, das wirklich,
wo du komplett wo du komplett also schlechte Entscheidungen triffst, wo auch mal Leute, glaube ich, Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht up-to-date sind, auch noch nicht in die Zukunft denken,
ja,
weil die nicht die Entscheider sind, weil auch die Struktur das gar nicht hergibt, dass junge Leute...
Ich wollte gerade sagen, man müsste sich einfach mal das Durchschnittsalter von den Entscheidern im BDR, und ich glaube Entscheidern, da muss man nicht gendern, weil es sind wahrscheinlich alles nur Männer, das Durchschnittsalter müsste man sich mal angucken und dann mal schauen, okay, wie zukunftsgerichtet ist es denn?
Gut, da würde ich mir jetzt keine Gedanken machen, weil komm, gehen wir denen 20 Jahre, da sind die auch, haben die Löffel abgegeben. So, ja, da muss man auch einfach klar sehen, weißt du? Und wenn die jetzt nicht so indoktriniert werden von diesem System jetzt, wenn, das hätte ich jetzt immer so gleich so verschwörungsmäßig, und die, sagen wir mal, die Young Guns dahinter sind und du natürlich dann halt, ich muss euch das nachher mal im Off nochmal weiter erklären, aber das ist ganz interessant, ich würde sagen, okay, das war Thema BDR, ich werde jetzt immer mal aber wieder
ganz drauf kommen. Ja, machen wir mal eine BDR-Folge. BDR Best of.
Ja, ja. Es gibt aber, also bin nicht ganz so tief da drin, aber ich weiß, dass es im Triathlon-Sport mehrere Weltverbände sogar gibt.
Ja.
Weil die da auch eben, ich meine, Triathlon ist ja schon krass, weil das ist ja dieses Thema Ironman, ist ja quasi eine riesen Brand, die ja auch zum Beispiel das Cape Epic veranstaltet. Ist ja eine, ich glaube, könnte nicht so die ASO ist dann auch irgendwie so halber dabei. Auf jeden Fall machen die Ironman, und Ironman ist ja quasi eine Marke, die
das,
ja quasi...
Das ist halt, das sind wirtschaftlich denkende Unternehmen.
Genau.
Ne? Und das ist der ja BDR auch, nicht. Der BDR das sitzt ist ja einfach
auch
was, da.
Genau, und auch ist ja, wenn du ehrlich bist, ist ja Nachwuchsförderung ja am Ende auch, Fußballvereine machen das, ist ja ein wirtschaftliches System. Ich baue Spieler auf, davon werden nicht alle Profis, aber die ich habe, kann ich verkaufen, die erzeugen dann wieder, die spielen mir wieder Geld in die Kassen. Ja. Ich habe, also im Endeffekt Deutschland sollte, da wird manchmal sportwissenschaftlich auch nicht unbedingt immer auf dem neuesten Stand der Dinge gearbeitet, natürlich auch wegen Geld, aber vor allem auch, weil halt manchmal Leute Trainer sind, die vielleicht gar nicht wirklich jetzt die Qualifikation haben, Trainer zu sein, oder vielleicht einfach auch da halt so reingerutscht sind irgendwie, weißt du, ist ja auch nicht schlimm, muss man nicht immer 20 Jahre Ausbildung gemacht haben, um ein guter Trainer zu sein. Es geht ja manchmal auch eher so um die persönliche Ebene. Aber ich will damit erst sagen, dass der BDR, glaube ich, halt kein wirtschaftlich denkendes Unternehmen ist. Und du ja auch sagen musst, okay, ist es manchmal sinnhaft, jetzt mit allen ein Mallorca-Trainingslager zu machen? Wahrscheinlich, aber ist es dann nicht doof, dass wir die unterm Jahr in ein Hotel bei einem Wettkampf stecken, wo es in ein Sternhotel, wo das Essen grauslich ist, wo aber keine Möglichkeit besteht, selbst was zu kochen, wo du dann sagst, ich trainiere das ganze Jahr, ich drehe jeden Stein um, nehme abends mit Pillar Performance, nehme das, mach hier noch, versuche mir noch 3 Gramm abzutrainieren, kauf mir Keramiklager und mach irgendwas, und dann esse ich am Tag irgendwie fertig Spätzle mit irgendeinem fertigen Soße und irgendeinem schlechten Fleisch, weil das einzige zu essen ist, was ich bekomme, wo ich sage, also, weißt du, so
an der falschen Stelle gespart.
Wo man auch einmal die Sinnhaftigkeit, und das ist ja im Rennradsport ist es, glaube ich, zum Glück nicht so krass, aber im Mountainbikesport gibt es halt viele Sportler, die mit dem BDR auf Rennen reisen, weil es die einzige Möglichkeit ist, dass sie die Rennen bestreiten können. Aber wie es auf dem Rennen passiert, ist dann teilweise, sage ich, lieber streichen wir das Trainingslager im Dezember, wo alle kostenlos nach Mallorca eingeflogen werden und 3 Wochen trainieren können und in einem guten Hotel sind, und machen dafür an den Wettkämpfen, wo es ja auch wirklich zeitkritisch ist, da sagen wir, nehmen einen Koch mit und gehen in ein Hotel, wo der Koch kochen kann und macht gutes Essen für uns, wo wir einfach nicht mit Bauchschmerzen rennen fahren müssen.
Voll.
Wo ich auch sage, das ist ja dann auch wieder was, wo du dann mehr Erfolge einfährst und am Ende ja auch bessere Sportler hast, die dann auch Profiverträge bringen, die dann auch wieder Leute zu Rennen bringen. Und also es ist ja ein Teufelskreis, oder nicht Teufelskreis, eigentlich was Positives, aber so denkt halt keiner. Und das ist vielleicht auch das Problem, weil halt auch viele beim BDR-Entscheider ja auch oft aus so, ich weiß nicht, wer ist nochmal der BDR-Präsident? Ist denn
Scharping.
Was war der nochmal früher von Politiker? Was war der
Verteidigungsminister? Innenminister?
Minister irgendwas. Ja. Also der hat Bruno es doch...
Scharping, was war der?
Der war Dings davor, wie hieß der denn davor? Der war geil, der Frankfurter.
Ja, ich weiß
nicht. Der war davor, der BDR-Präsident.
Aber war das davor? Nee, der Scharping ist ja schon ewig. Davor war noch der Vizepräsident, meinst du? Der ist, glaube ich, auch aus Frankfurt.
Ja, der ist geil. Der ist richtig cool.
Der schreibt mir auf LinkedIn.
Der ist richtig cool. Der ist richtig cool. Mein Mann ist hier. Der ist geil.
Ich weiß nicht, der hat mir sogar mal iMessage geschrieben. Ich so, hey, ist diese Nummer? aber ist ja geil, dass er, also auch, ich weiß gerade auch den Namen nicht mehr, aber echt ein korrekter Typ. Zumindest, also ich meine, im Endeffekt geht es ja auch ein bisschen, dass man den Sport überhaupt kennt und nicht ja. da einfach da drauf sitzt und seine Pension einstreicht.
Wobei ich glaube, dass also überschaubar ist, was Sharping da tatsächlich selbst steuert im BDR. Ich glaube
ja, aber ich glaube ja auch, dass man sagt, okay, wo will also die Struktur ja irgendwie auch ja. modernisiert.
Oder was hat der da? Gut, ich will den jetzt nicht zu nahe drin, aber was hat der Typ da eigentlich zu melden? Weißt du, was ich meine?
Aber was ich sagen will, ich glaube, die meisten kommen einfach nicht aus einer Wirtschaft, also die kommen ja. alle aus irgendwie Berufen, die dann auch da Funktionäre sind oder die da reingerutscht sind, die haben da kein Investment, die haben nichts mehr.
Nee, die sind halt, und das ist halt das Ding, das ist halt so ein System.
Und wenn du Fördertopf
und genau, wenn du in dem System drin bist, dann bist du drin und dann kannst du, also man sieht es ja bei Leuten, die einfach so viele Fehltritte, egal ob beruflich oder menschlich, die sind da immer noch. Die machen da einfach ja. weiter. So, das ist halt irgendwie, es geht immer weiter. Deswegen. Weiß ich, machen wir mal hier einen Cut mit BDR, machen wir eine extra BDR-Folge,
genau.
BDR Best Of. Und ich würde ganz gerne nochmal ja. so ein bisschen über Dreamers Racing.
Genau, das wollte ich eigentlich auch fragen.
Weil ihr habt ja tatsächlich eine Connection, ihr habt ja auch schon Rides zusammen gemacht. Vielleicht könnt ihr nur ganz kurz mal so irgendwie so ein bisschen umreißen, wie die Connection zustande kommt und dann daraus abgeleitet auch so ein bisschen, was Dreamers Racing ist.
Ja, ich fange mal an, weil es fängt tatsächlich auch mit eurem Podcast an, dass Julian mal irgendwo nebenbei erwähnt hat, dass er auch ADHS hat. Und ich dann gesagt habe, ah, geil, ich bin nicht allein damit. Also das weiß ich natürlich. Also ich habe auch ADHS, seitdem ich, glaube ich, 7 oder so, also ich habe es schon wahrscheinlich länger, aber mit 7 wurde es diagnostiziert. Mhm. Und ich habe mir halt auch mal, also ich bin so jetzt relativ lange für Kinder gefahren und hatte aber, war da in so einem relativ kleinen Laden, der mich supportet hat. Aber also Bikes kamen halt von Kendall und auf jeden Fall habe ich gesagt, aber irgendwie, also ich habe mir lange die Frage gestellt, muss man ein Top-Fahrer sein, also so Top-Fahrer heißt für mich jetzt World Cup-Sieger oder so, um was zu bewegen, oder gibt es was mir selber dass ich trotzdem Leute inspirieren kann oder zu was bewegen kann. Und dann kam mir halt die Idee, dass ich halt für mich gemerkt habe, dass ich mit Sport, also ich habe früher Ritalin bekommen, habe das nicht vertragen, das war komplett Pain. Also nicht, dass es nur Ritalin schlecht ist, aber ich war da halt dann normal eher so froher, glücklicher Mensch.
Jetzt kommt der Hund rein.
Jetzt kommt Baloo rein und sagt Hallo.
Und schmeißt alles um.
Ja. Oh ja.
Vorsicht nicht, dass der hier die Aufnahme beendet, weil das ist ein Schnauz aus dem Knopf.
Also wir haben jetzt hier nochmal den Special Guest Baloo.
Vorsicht, der knabbert am Mikro. Komm, red mal weiter, ich schicke ihn wieder raus.
genau, und jetzt auch noch der Hunde-Podcast. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gedacht, irgendwie würde ich da gerne was machen. Und das, ich habe mich da immer ein bisschen allein gefühlt, weil halt, du hast eigentlich die eine Möglichkeit, entweder du hast ADHS und kommst damit klar und sagst, es ist halt so, oder du hast ADHS und bekommst Ritalin, damit du halt irgendwie rückgestellt bist und in der so Schule und einfach in das System so, ohne es jetzt,
also, funktionierst,
dass du genau so ein bisschen funktionierst und quasi kein Problem darstellst und nicht extra Arbeit machst für Lehrer oder auch manchmal auch in manchen Familien. Ich hatte halt das Glück, dass ich eine gute Familie habe, in der ich geboren wurde und da meine Eltern mich extrem unterstützt haben und jetzt sagen, okay, ja, unser Sohn bekommt nicht einfach Ritalin, damit er die Klappe hält, sondern mein Papa war komplett dagegen, meine Mutter hat gesagt, okay, wenn es ihm hilft, versuchen wir es. Und dann war es halt so, dass ich gemerkt habe, ey, ich komme damit nicht klar, ich merke aber, Sport macht einen großen Unterschied und vor allem dieses klassische, es hört sich jetzt doof an, aber die Struktur, die ich durch den Sport habe, also für die ADHS nicht kennen, das ist halt quasi so, meist so ein bisschen Gedanken springen oft von einem zum anderen, meist sehr impulsiv und man kann vor allem was, also man ist sehr davon abhängig von Endorphinen und man macht Sachen, die einen nicht interessieren.
Macht man keinen Meter.
Genau. und da ist halt, das ist halt in der Schule, gerade in der Schulzeit, wenn man so anfängt, Grundschule und so, lernt man natürlich Sachen, die einen vielleicht manchmal interessieren, aber manchmal hat man auch keinen Bock. Und vor allem hat man nicht so eine lange Aufmerksamkeitsspanne für Sachen, die einen nicht interessieren. Und das ist natürlich doof, wenn du in der Grundschule schon die Basics vom so schreiben und alles Mögliche verpasst oder da einfach, also das heißt ja nicht, dass du dumm bist, sondern das heißt einfach nur, dass du da nicht aufgepasst hast. Woher sollst du wissen, wie man Brüche rechnet, wenn du da im Kopf ganz so anders warst? Und
das halt auch in der Schule noch nicht mehr erkannt wird. Und das ist ja meistens auch okay. Mittlerweile, auch erkannt,
genau.
Mittlerweile ist ja das Schulsystem oder wenn man mit Lehrer oder Lehrerin redet, die sind ja da sauer auf Zack, um direkt zu wissen, was für ein Defizit hat man. Ob das jetzt ein Problem mit ADHS, Legasthenie, Dyskalkulie und so weiter gibt. Aber früher war das ja sowas so, Ah, krass, das ist Blutkrankheit?
Ja, also.
Ey, come on.
Ja, also, man muss.
Bei uns war so, die haben dann einfach so ein, die haben nicht auf dem Stuhl gesessen, sondern einfach so einen Ball gekriegt, damit sie nicht still sitzen müssen, sondern so ein Gymnastikball, wo man sagt, okay, das ist jetzt die Lösung, oder?
Ja, also, es ist ja auch wirklich so, das muss ich auch dazu sagen, ich habe das niemandem erzählt. Also, für mir war das, diese Krankheit richtig peinlich. Ich habe in der Schule versucht, dass das keiner mitbekommt. Ich habe das auch so, Freunde wissen das jetzt so natürlich. Aber es war nichts, wo ich jetzt irgendwie gesagt habe, ja, also so, ich habe das, sondern es war wirklich was, weil es ja auch nur negativ behaftet ist. Also es wird ja nie von positiven Eigenschaften berichtet, weil ich habe jetzt auch gerade nur was negativen Sachen erzählt. Aber
ja, früher hieß es ja auch immer so, ja, der ist hyperaktiv.
Ja, so ein Zappel-Philipp, so ein ADHS-Kind, der nervt da irgendwie im Schulbus rum oder so, oder in der Schulklasse so. Aber das halt zum Beispiel, also so CEO von Specialized zum Beispiel, auch ein gutes Beispiel, auch ADHS, der war in der Schule auch grottenschlecht, aber der kann halt auf Sachen, die ihn interessieren, kann er sich, und das ist bei Julien, bei mir auch so, wir können das so richtig reinhängen. Also ich kann, wenn ich, also ich finde halt so technische Sachen und so Fahrradsachen finde ich richtig geil. Ich kann theoretisch, passiert auch manchmal, 10 Stunden mir ein neues Bike aufbauen und jedes Lager nochmal auseinandernehmen und das ist kein gutes Ceramic Speed Pulley Wheel All Ride machen und also und esse dann nichts, trinke dann nichts und wundere mich dann, dass ich irgendwann Sterne sehe nach 8 Stunden ohne Essen und Trinken, weil ich mich da so richtig so, das nennt man Hyperfocus, so richtig rein, also so einfach so richtig einen Fokus drauf habe. Und das ist halt was aber das in der Grundschule interessiert es keinen, dass du gerade einen Hyperfocus
hast. Ja, vor allem, du kannst es ja auch nicht steuern. Kannst nicht sagen, richtig. So, erste Stunde, jetzt starte ich hier meinen Hyperfocus wie so eine Superpower.
Genau.
Und dann bist du zur 8. Stunde durch und dann geh nach Hause.
Ja, genau. Und da war ich halt dann irgendwann so vor zwei Jahren, wo ich so angefangen habe, dass sich das irgendwie so interessiert. Oder nicht interessiert, aber irgendwie ich das Gefühl habe, ich würde da gerne was machen. Und ich halt gemerkt habe, dass ich meinen Lebensweg da relativ gut bestritten habe mittlerweile bisher. Natürlich auch mit Höhen und Tiefen und natürlich auch auch jetzt nicht, dass man sagt, das ist jetzt immer, also man wird ja nicht geheilt von ADHS oder so, ist ja auch nichts, was jetzt so schlimm ist, dass man davon geheilt sein muss, aber es geht halt darum, damit leben zu lernen.
Und seinen Umgang finden.
Genau,
ne?
Und oft ist halt das große Problem, was ich auch selber merke, dass man bei gewissen Sachen einfach, also ich habe mein Leben mittlerweile so mir gestaltet, dass ich da selten, also dass das Leben mir Spaß macht dahingehend, aber ich habe zum Beispiel halt gemerkt, Schule war für mich wirklich, also wenn ich jetzt dran denken müsste zu studieren, dann denke ich daran, ich muss lernen und dann bekomme ich körperlich, also habe ich körperliche Schmerzen. So.
Ja.
Also das, weil das für mich, ich weiß noch in der Schulzeit, wenn ich was lernen musste, ich bin froh, dass ich das irgendwie alles so auf eine Arschbacke runtergerutscht bin, dass ich das hinbekommen habe, da irgendwie ohne Lernen Schulabschluss und auch eine Ausbildung zu machen und alles. Ich will damit sagen, dass das Problem halt bei ADHS ist, ist es erstmal was, wo man sich für schämt oder was halt in der Gesellschaft oft noch was Negatives ist. Dann, dass du von dem medizinischen Personal, sage ich mal, von Ärzten und so weiter, eigentlich immer als Therapiemöglichkeit einfach immer noch nicht gut ist. Muss man ganz einfach sagen. Also oft ist halt so, du kriegst Ritalin und kriegst du mehr Ritalin, weil es nicht mehr so stark wirkt. Aber es wird nicht daran gearbeitet, dass du schaffst, damit zu lernen, also zu leben. Zum Beispiel, dass man einfach, bevor man was machen muss, wo man keinen Bock drauf hat, was macht, was einem Endorphine gibt. Bei mir ist es Radfahren. Wenn ich frühes Radfahren war, danach kriege ich richtig was geschafft. Wenn ich aber irgendwie erst was machen muss, dann denke ich die ganze Zeit nur, ah geil, nachher Radfahren, aber so, oh, fuck, jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren auf die Mail. Und dann, was ist da jetzt nochmal? Und dann, also im Endeffekt will ich damit sagen, du bekommst nicht, du wirst nicht angeleitet, wie man damit lebt, sondern du wirst einfach so taub gestellt oder du wirst einfach so eingestellt mit Medikamenten, dass du damit klarkommst und kein Problem fürs Umfeld darstellst. aber das Problem ist halt auch mit ADHS und das finde ich auch eigentlich so krass, dass halt zum Beispiel Leute mit ADHS im Schnitt 10 Jahre jünger leben. Also Menschen mit ADHS.
Weniger leben, kürzer quasi.
Also vor allem bei undiagnostiziertem ADHS, weil du natürlich extrem viel negatives Feedback bekommst. Man muss sich das mal vorstellen, man macht ja nichts Böses, aber du bekommst halt, Alex, jetzt konzentriere dich mal bitte. Hier spiel die Musik. Jetzt, was ist da draußen? Ist jetzt nicht interessant. Hier spiel. Also
ich hab dir doch die Mail, da stand es doch drin. Hä, was?
Ja, also gerade so von Kindheit auf mal. Und dadurch halt entstehen natürlich andere psychische Krankheiten wie Depressionen und so. Oder dann halt oft auch, dass Leute dann halt eben in Zuchterkrankungen abdriften. Oder auch ein richtig einfaches Beispiel, dass man halt Zeitmanagement technisch extrem schlecht ist, also extrem schlecht. Und dann meine Freundin kann davon ein Lied singen, wie oft ich die habe sitzen lassen für längere Zeit. Ja, ich komme dann.
Ja, das kriege ich da noch rein.
Zum Beispiel auch die so Autounfälle oder riskantes Fahren oder halt einfach erhöhte Risikobereitschaft aus solchen Gründen dann einfach dazu führen, dass man kürzer lebt. Aber vor allem, also der Hauptgrund sind schon eher so psychische Sachen, Zuchterkrankungen und so weiter. Ich will damit sagen, wir leben halt 2024 in einem westlichen Land, wo man einfach sagen muss, das muss nicht mehr sein. Da gibt es andere Probleme auf der Welt, die finde ich, dass wir uns mit solchen Problemen noch sowas haben und 10 Jahre jünger ist, was ist der Durchschnittsalter, was man in Deutschland erreicht, wahrscheinlich 70, 75, sowas, könnte ich mir vorstellen. Das kann nicht sein, dass man mit 65 dann sterben muss. Also, und dann kam mir halt eben die Idee Dreamers Racing, dass ich halt das Gefühl habe, Radfahren ist für mich das richtige Tool, so einen Ausgleich zu schaffen. Also dieses Endorphine, dieses vor allem auch im Kopf, also man muss sich vorstellen, ich glaube, man merkt es auch manchmal, wenn Julian oder ich was erklären, dass wir von einem Thema ins andere kommen und eigentlich gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich erzählen wollten. Was auch nicht immer hilfreich ist für einen Podcast, aber
Da müssen hier alle durch.
Ja, eben. Aber wo man einfach sagen muss, dass man da eben, also dass ich halt Radfahren finde, manchmal ist Radfahren so extrem meditativ, dass man einfach im Moment ist. Manchmal fahre ich jetzt in letzter Zeit auch wieder Grundlage gefahren, habe ich gedacht, ich will jetzt Kopfhörer mit und Podcast, ich fahre einfach. Und dann die ersten 20 Minuten war so, Gedanken so komplett wirr und es war irgendwie so, und jetzt noch 3,5 Stunden oder keine Ahnung. Und dann irgendwann merke ich, wie ich in so einem Ding komme, wo ich einfach so in so einem Tunnel bin, in dem aber ich zwar Sachen ist jetzt nicht nichts denk, aber für mich eine Meditation ist. Und Meditation, wenn ich mich hinsetze und meditiere, dann springe ich von allen, dann höre ich das, dann denke ich darüber nach. Also es ist extrem schwer, seine Gedanken zu lenken. Und das ist was, wo ich Radfahren halt auch durchs Treten, das ist so eine gleichmäßige Bewegung. Es gab so ein bisschen so wie, wie heißt Qigong? So ein bisschen. Also wo halt auch gleichmäßige Bewegungen, die einen beruhigen. Und dadurch habe ich ja gesagt, ich glaube, ich bin nicht der Einzige damit. Und es ist ja auch nicht nur, wir reden die ganze Zeit von ADHS, aber wir leben halt auch in der Welt, wo jeder ein Handy in der Hosentasche hat, wo man nie offline ist. Und ich finde halt Radfahren ist auch so, ich finde das Beste ist immer so das Gym. Wie viele Leute sind auf dem Laufband und glotzen dabei auf ihr Handy oder auf dem Stairmaster und glotzen dabei. Also, oder machen einen Satz Kniebeugen und dann wird wieder
gedattelt. Erstmal wieder 10 Minuten Handy.
Genau, wo ich einfach sagen muss, du kannst halt, klar kannst du auf dem Radfahren auch, auf dem Rad auch dein Handy vorne hier an Lenker machen und so. Grüße an Chris Froome, aber
geiles Werbespot.
Wo man einfach sagen muss, da ist Radfahren halt schon immer noch eine geile Sportart in der heutigen Zeit, mal so richtig rauszukommen. Ja. Da ist man in der Natur, man hat den Fahrtwind, man hat einfach nicht die Möglichkeit, aufs Handy zu glotzen. Man hat zwar die Möglichkeit zu reden, aber es ist schon sehr meditativ und gerade Mountainbike fahren, das macht man auch noch so ein bisschen, dass man dann bergab so richtig einfach, man kann nicht über irgendwas nachdenken, sondern man ist im Moment.
Muss halt so voll Fokus in dem Moment sein.
Und das ist aber von außen gegeben und nicht, also die Situation erlaubt es nicht und das beruhigt einen dann auch und ist dann auch wieder, ich weiß nicht, macht man das so ein bisschen ein Reset von Sachen, dass man einfach mal so die Gedanken mal kurz auf so Pause haben. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass man damit andere Leute, ob die jetzt ADHS haben oder nicht, eben, das heißt einfach nur, du hast einen stressigen Alltag. Wenn du, glaube ich, früh mit dem Rad zur Arbeit fährst und einen stressigen Job, hast du, glaube ich, schon mehr für deine mentale Gesundheit getan, wie wenn du jetzt einfach sagst, ich habe aber irgendwie noch, ich meditiere einmal die Woche. Also glaube ich, ich meditiere auch, aber ich finde, dass sowas, glaube ich, einfach mega, mega wichtig ist. Und ich glaube auch, dass das so gut wie jedem hilft und es ein bisschen besser macht. Und glaube ich, jeder Radfahren in seinen Alltag ein bisschen mehr implementiert, ob es jetzt Rennradfahren oder jetzt irgendwie als Sport betrachtet oder einfach als Fortbewegung, glaube ich, einfach den Körper und Geist und so alles, ohne zu spirituell werden zu wollen, aber einfach, glaube ich, für ein entspannteres Leben sorgt.
Voll. Und das ist ja auch das Schöne, das ist ja auch einfach was, wo du mit Dreamers Racing natürlich dann auch der Titel auch mit aufmerksam machst und ihr beiden ja auch schon, ich glaube, zwei Rides, ADHS-Rides gemacht.
Ganz kurz noch dazu, was ich auch noch sagen muss, also warum dann auch irgendwie Rennen fahren, wie passt das zusammen? Für mich war auch ein bisschen so, und das ist ja auch was, wo Sachen mit ADHS oft, also wo es auch dahin führt, Und zwar, wenn du jetzt aus einer sozial schwachen Familie kommst oder in einer Familie oder du wirst nie diagnostiziert, dann ist es sehr oft so, dass du einfach durchs System durchrutschst. Mhm. Du passt in der Schule nicht auf, also so in der Grundschule fängt es schon an, dann gehst du auf eine schlechtere weiterführende Schule, dann also du rutschst dann wirklich durch und dir wird halt auch oft gesagt, ja, es dir wird ja eh nichts, weil halt Schule schon einfach prägend ist in der Kindheit. Ja. Also du kannst noch so, also es beeinflusst sich einfach, kann sich, glaube ich, keiner von frei machen. Ich war jetzt nicht auf einer Montessori-Schule oder so Waldorf-Schule, aber ich glaube, auch da hätte ich meine Schwierigkeiten gehabt, weil da muss man auch am Ende vom Tag irgendwann mal sich hinsetzen und was lernen. Ja. Und das ist halt einfach das sehr schwierig für mich. Und ich finde halt deswegen auch das Rennen fahren und irgendwie Dreamers Racing, ich will halt einfach so ein bisschen zeigen, jetzt eben, ich gewinne jetzt vielleicht keine World Cups, aber ich fahre, glaube ich, schon gut Rad, dass ich sagen kann, das ist irgendwie auch Leistungssport, also so gut Rad, dass man es als Leistungssport verkaufen kann. Und ich finde halt, dass man einfach auch mal ein bisschen sagt, dass man so seine Träume auch so ein bisschen noch hinterherjagt. Und das ist ja auch was, man hat auch, ja, also ich denke, jeder hat irgendwo Träume im Idealfall und dass man das sich nicht nehmen lässt, nur weil man ADHS hat und dann oft so negative Sachen gesagt bekommt, weil es ist für mich eigentlich schon ein großes Thema, dass man da sehr viel negatives Feedback einfach sei es schon in der Beziehung, in der Familie, dass man sagt, warum hast du das denn wieder erledigt? Weil manchmal bekommt man was gesagt, sagt, ja, man macht es später und die Gedanken sind komplett woanders. Mhm. Und natürlich habe ich vergessen, dass du mir vor 20 Minuten gesagt hast, ich soll die Spülmaschine ausräumen, wenn ich jetzt nicht an der Spülmaschine nochmal vorbeilaufe und sehe, dass sie noch voll ist, dann lasse ich die einfach zu, weil ich den Gedanken so, das geht rein und es ist weg, weil ich im Kopf ganz woanders bin und dann hole ich das später nicht mehr nochmal hoch. Und das sind einfach so, da entstehen extrem viele Konflikte und dadurch halt auch oft geringes Selbstvertrauen und alles mögliche dann noch. Und ich finde halt einfach dieses Rennen fahren und dieses seinen Träumen hinterherjagen ist einfach was vor allem für Menschen mit ADHS sehr wichtig ist.
Und halt eigentlich das auch, also das hast du sehr gut zusammengefasst, natürlich darüber hinaus halt mit diesem Social Ride halt auch so ein bisschen so Aufklärungsarbeit ein bisschen zu betreiben, ohne jetzt da irgendwie, wie du ja auch schon gesagt hast, belehrend. Ja, wir müssen jetzt hier die Leute da irgendwie belehren, aber einfach mal so, ja, das auch nutzen irgendwie, um das ein bisschen, Sport und halt, die einen würden sagen, vielleicht ein gewisses Defizit, die anderen sehen es wiederum als Vorteil, da irgendwie halt auch ein bisschen schmackhaft zu machen, ja.
Ja, ist ja auch, ich glaube, bei unserem ersten Ride waren auch ein paar Lehrer dabei. Ja, und da waren auch ein paar, ich glaube, zwei oder drei Leute, die dann auch so gesagt haben, ich glaube, ich habe ADHS, also der eine ist mir im Kopf geblieben, der hat gesagt, ja, ich glaube, ich habe das, aber irgendwie, ich habe jetzt irgendwie auch ein bisschen Angst davor, zum Arzt zu gehen, weil im Endeffekt, was ist dabei? Aber trotzdem, du willst irgendwie, also du willst ja auch jetzt nicht, warum gehen viele Leute nicht zur Vorsorge, weil sie Angst haben, Prostatakrebs zu haben oder weil die
lieber nicht wissen.
Untersuchung, ja, lieber nicht wissen und einfach krank sein, als so mit der Angst ein bisschen leben. Ja. Und da ist meine Meinung halt einfach, also ich würde halt mit den Rides gerne erreichen, dass Leute erstens mal jeder, also abgesehen vom ADHS, Spaß dran hat und vor allem auch dass mit der Krankheit offener umgegangen wird und vor allem aber auch die Krankheit einfach so ein bisschen das negative Stigma so irgendwie verliert. Mhm. Dass es nicht mehr so was nur Negatives ist, sondern dass auch echt, du bist total kreativ, du denkst ganz anders, du denkst vor allem auch schneller in manchen Sachen und ich glaube halt im Endeffekt, also so die für die einfachen Sachen, so 0-1 da irgendwie Sachen vom Band setzen, ich glaube, da brauchst du jetzt 2024 jetzt keinen mehr drin ausbilden, weil das willst du Roboter machen, also so die einfachen Tätigkeiten, aber so kreatives Denken, alles ChatGPT und Co. mal vergessen, wird immer noch irgendwo bei uns Menschen, glaube ich, dann auf Dauer gemacht, also hoffe ich zumindest, und da halt einfach Leute zum Radfahren zu bringen, dazu zu motivieren, dass sie irgendwie mal doch wieder öfter mal Radfahren gehen, weil es ihnen auch für den Kopf gut tut und nicht nur für den Körper. Also ich muss mal wieder abnehmen, ich muss mal wieder mehr Radfahren, sondern ich gehe Radfahren, weil es tut mir einfach mal für den Kopf gut.
Ja, und voll.
Ich mache das jetzt, ich bin vielleicht ein bisschen langsam, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre, aber ich mache da auch quasi schon gleich es geht mich, ich bin besser gelaunt bei der Arbeit und auch dann am Ende für Arbeitgeber und so, also ich meine, das sind jetzt keine Arbeitgeber groß dabei gewesen, aber so im Endeffekt sollte das ja die Message sein, es ist schade, ja, niemandem was. Also man hat
vielleicht ja, und vor allem das Verständnis auch, ne? Weil wenn du Arbeitgeber bist und du hast jemanden, von dem du weißt, der hat ADHS und der ist halt, dem kannst du halt nicht vorschreiben, dass er ab 8 konzentriert sein soll, bis zur Mittagspause und nach der Mittagspause dann wieder, dass man dann halt überlegen kann oder so progressiv sein könnte, zu sagen so, ey, dann arbeite halt dann, wenn es für dich gut funktioniert. Weil zum Beispiel, ich kann das ja auch im täglichen Leben mit dir, Julie, zum Beispiel, dass ich schreibe ihm irgendwie um 17 Uhr irgendwas, hör dann bis 22 Uhr nichts und dann schreibe ich, ey, scheiße, ich bin jetzt erst aus dem Office raus, ich habe gerade irgendwie 4 Stunden voll durchgehasselt, weil dann ist halt der Moment und dann schafft er aber halt in 4 Stunden mehr als wahrscheinlich viele in 3 Tagen so. Ne?
Ja, ist genau
und das
so.
Ist, das ist halt genau dieses Ding. Warum das limitieren? Weil man, wenn ich ihm sagen würde, nee, aber du sollst um 9 arbeiten, er bringt ja gar nichts.
Ja, ist ja auch das Problem. Ich meine, es gibt, Julie ist, glaube ich, das Prototyp-Beispiel für kreatives Arbeiten, dass er halt komplett machen kann, was er will, tagsüber, also zumindest in der Zeitgestaltung jetzt. Aber der Großteil der Gesellschaft oder der Großteil der Menschen, und das ist, was ich auch vorhin gesagt habe, dass man dann durchrutscht, also dass du in den kreativen Job kommst, ist ja auch oft ein bisschen ein Privileg, würde ich jetzt fast behaupten, weil wenn du aus einer einfachen Familie kommst, sage ich mal, oder einer sozial schwächeren, heißt, komm, mach eine Schule, mach eine Ausbildung, dann arbeitest du. Und dann bist du 19, hast eine abgeschlossene Berufsausbildung und dann sagen die wenigsten dann, ja, ich würde mich jetzt nochmal selbstständig machen als Fotograf oder dahingehend. Mhm. Also das ist ja auch ein bisschen so ein Luxusding, dass du sagen kannst, ja, ich arbeite kreativ und ich meine, im Endeffekt, Julie, ich glaube, das Nervigste sind auch irgendwie Angebote schreiben, wo du dich so, wie formuliert das jetzt? Du würdest dir wahrscheinlich liebsten eine 4 Minuten Sprachnachricht drauf sprechen und sagen, was dir alles so vorschwebt und das so viel kostet es, aber dann irgendwie aufschreiben, dann Brief oder hier dann Rechnung und Ding. Und das ist ja das, was wo kann man keinen Bock drauf hat. Aber im Endeffekt will ich eigentlich nur Leuten bei diesen Social Rights, warum wir es auch immer so ein bisschen mit so einem Talk verbinden, zeigen, wie wir damit umgegangen sind. Ich meine jetzt auch öfter, ich meine, ich habe jetzt selber eine Tochter, die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht auch ADHS ist, ist auch relativ groß, also es wird schon auch weiter vererbt. Und ich will halt nicht, dass meine Eltern Fehler gemacht haben, aber dass sie vielleicht nicht, also manche Fehler einfach nicht nochmal wiederholen und dass man auch sagt, es gibt Möglichkeiten, damit lernen umzugehen. Aber halt diese Möglichkeiten musst du halt oft sehr schmerzlich erstmal dir selber, also Trial and Error und das ist halt einfach ein Prozess, den muss man nicht durchleben, weil der auch einfach mit extrem vielen negativen Sachen verbunden ist, dass man erstmal irgendwann merkt, ich kann kein Ritalin mehr nehmen, weil ich komplett aggressiv werde, wenn ich das nehme. Also weil das so auf meinen Mut schlägt, weil ich dann so, also bei mir zum Beispiel war das so, dass ich einmal total ruhig, weil ich am ganzen Tag nichts geredet, nichts gegessen. Wenn mich einer angepiekst hat in der Schule, so finden Kinder auch geil, bin ich komplett explodiert. Mhm. War ich auf einmal, also ich habe dann selber, ich war dann so, oh Gott, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja. Also ich konnte es dann auch gar nicht mehr steuern wieder. Und das ist ja, das sind Erfahrungen, die will man halt einfach nicht machen, weil du natürlich dann auch nicht unbedingt, also du willst einfach ja als Kind auch dazugehören.
Ja.
Dann, so wenn du so bist, gehörst du nicht dazu. Ja. Wenn du ganz so da sitzt und keinen Mucks sagst, dann auf einmal flippst du so komplett aus, finden Kinder natürlich auch witzig, das immer auszuprobieren. Ja. So.
Das ist schon crazy.
Also das ist so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob man es jetzt verstanden hat, aber das ist so ein bisschen der Plan hinter der Dreamers Racing, einfach Leute aufs Rad zu bringen und da so ein bisschen sportliche Aktivität für sich zu gestalten, im Sinne, dass es
und für jeder Mann und jeder Frau. Also was vorhin ja auch gesagt wurde, es waren einmal Lehrer da, dann waren ja auch zum Beispiel Leute da, die auch gerne Rad gefahren sind, aber noch nie in der Gruppe zum Beispiel waren.
Mhm.
Die dann auch gesagt haben, das ist aber nett und dann das Thema, das ist auch noch ein bisschen interessant, ohne dass man jetzt sagt, okay, ballern jetzt hier 250 Kilometer, 60er Schnitt.
Ja, dafür gibt es ja auch die Group Rides, aber so ein wollen wir nicht sein. Jetzt.
Ja. Habt ihr vielleicht abschließend noch, weil wir sind schon ziemlich, ziemlich lang und ich glaube, du musst auch demnächst wieder zur Familie.
Ja.
Habt ihr nächsten Ride geplant?
Morgen.
wir haben natürlich noch keine Termine festgelegt, aber wir sind gerade dran. Wir suchen auch, kann man das sagen?
Ja.
Wir suchen auch noch Partner. Also wenn jemand sagt, hey, ich finde das cool als Unternehmen, würde das gerne unterstützen, gerne mal melden. Auch bald in ihrer Stadt. aber im Endeffekt, wir wollen halt einfach ein bisschen das Erlebnis noch ein bisschen vergrößern, also halt, dass einfach noch ein bisschen mehr geboten ist, so was so Locations und so außenrum angeht. Und also da gerne melden. Und die andere Sache ist, ich weiß es nicht. Also
zeitlich.
Zeitlich.
Also wir, zeitlich, wir, ja, wir hatten, ja,
was sagen, also wo wir schon, wir wollen auf jeden Fall dieses Jahr mal nach Freiburg, kann man ja sagen.
Genau.
Wir wollen nach Wien zu den Freunden von BBUC.
Yes.
Wahrscheinlich, jetzt ist halt die Frage, ob wir nochmal nach Berlin gehen, aber ich denke mal schon.
Frankfurt,
genau, also wahrscheinlich mit, ja, auch wenn er noch nichts von weiß, aber jetzt weiß er was davon. Jens. Bei Jens, bei Flamme Rouge, der auch ADHS, der auch bei uns am Ride dabei
macht,
der auch
ADHS,
ja genau, tankt den Bus, macht die Espressomaschine an. Nein, aber halt, da würde ich auch gerne hin. Ja, und dann, also ich glaube, wir fangen ja mit auch erst noch echt klein an. Das ist jetzt auch kein Business Case, dass wir jetzt damit sagen, wir wollen da jetzt großen Reibach machen, sondern wir wollen ja einfach, also mir persönlich geht es da wirklich um was, das mich selber beschäftigt, mein Leben lang schon. Ja. Und ja, genau, das ist eigentlich so mein Thema. Und zum Beispiel, also letztes Mal ein Zeitungsbericht von mir, also so eine kleine Reportage über mich in der Zeitung bei uns. Und dann hat sich eine Mutter gemeldet, der jetzt, ist glaube ich auch selber Lehrerin oder Psychologin oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der ihr Sohn ist 7 Jahre alt, der hat gerade ADHS diagnostiziert bekommen und hat damit richtig Probleme. Also der fühlt sich so richtig alleingelassen, kommt in der Schule, also auch, es geht halt zum Arzt, sagt, ja, du hast ADHS, also ja, schau mal, wie es dir so geht und dann können wir vielleicht, also wir haben eine Therapiemöglichkeit mit Ritalin und das ist dann irgendwie alles und der hat sich zum Beispiel, ich mache T-Shirts und dann habe ich ihm ein T-Shirt geschickt und der hat sich gefreut wie Bolle, hat mir Bilder geschickt. Und also ich will damit sagen, man macht damit auch, also ich habe auch zum Beispiel noch eine andere Mutter, hat sich auch gemeldet, dass ihre Kinder hat das und sie, du fühlst dich alleingelassen mit diesem Thema, weil du lernst es halt irgendwie so, es wird, jeder redet darüber, aber keiner redet darüber, hey, wie komme ich eigentlich damit klar? Und man will ja auch nicht seinem Kind einfach in einem jungen Alter, Ritalin ist ja wie Pep, also wie Speed, das will man ja auch nicht einfach seinem Kind geben, so, das nehmen manche zum Feiern, so, damit sie irgendwie da 3 Tage durchhalten. Es will man einfach nicht und man, es gibt aber auch irgendwie wenig Literatur, also selbst meine Mutter sagt, du warst da früher auf dich allein gestellt, das war so wirklich Trial and Error, du musst gucken, was hilft meinem Sohn, hilft es ihm oder meinem Kind, hilft es dem, in den Sportverein zu gehen, hilft es dem eher, irgendwie was Kreatives zu machen und da wirst du komplett allein gelassen und das ist halt was, wo ich sage, das würde ich gerne erreichen. Wenn ich nur 3 Leuten damit helfen kann oder einer Person, dann hat es sich schon garantiert eigentlich.
Ja, sehr schön.
Gut auf den Punkt.
Aber Termin folgt noch. Aber da müssen wir das vielleicht jetzt mal wirklich seriös hinsetzen und nicht nur sagen, wir müssen mal
Termin. Ja, wenn der Druck da ist, geht's ab. Ja,
müsste mal in Hyperfokus-Mode gehen.
Ja, unter Druck entsteht dir mal. Okay, wie war das?
Sehr schön. Ey, dann würde ich sagen, wir sind hier, glaube ich, 1,5 Stunden unterwegs schon. Es hat mich krass gefreut. Haben wir richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf eventuell nächstes Mal dann die BDR Best of.
Ich glaube, der kommt jetzt immer mal wieder rein. Ich muss nachher noch euch nochmal dazu ein paar Infos sagen und das ist auch so meine Aufgabe für dieses Jahr, Insights noch rauszuziehen.
Oh, der Maulwurf.
Julian Tedrick, bald neuer BDR-Präsident.
Ja. Nein, bitte nicht. Nee, aber Alex, geil, dass du da warst, dass das auch top geklappt hat. Also so zeitlich, auch wirklich live und direkt vor Ort.
Muss man erst in die Hauptstadt kommen, das ist geil.
Ja, hier ins Hauptstadtstudio.
Jetzt Hauptstadtstudio.
Ja, 1000 Hertz Hauptstadtstudio. Wir machen auf jeden Fall, weil wir, glaube ich, noch viel haben, worüber wir noch reden wollen, aber du musst los, du musst zurück zur Familie und das sollst du ja auch. Machen wir, glaube ich, auf jeden Fall dieses Jahr nochmal einen Teil 2. Und dann gibt's nochmal ein Update aus der Rennsaison, aus der Dreamers Racing Saison, aus der ADHS Ride Saison. Machen wir einfach so.
Ja, freut mich.
Schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und euch allen einen schönen Tag.
Let's go. Ciao.